Es gab ja dann richtig eine Starkabteilung und das waren eigentlich auch Formgestalter, muss ich sagen. Und da brannte ja dann später, wer hat die Form vom Elfer entworfen? Wer war der Erste? Der Epple kam runter in dieses Studio, was dann, die hatten dann einen separaten Raum. Und dann hat der Butzi ihn rübergerufen und hat gesagt, Mensch, Herr Epple, wie sieht's aus? Können Sie mal eben hier auf dieses Package gucken? Da waren also Notsitze da und die zwei Sitze und Motor war da irgendwo als Heckmotor drin. Da hat er gesagt, ja, was würden Sie jetzt da mal machen? Dann hat der Epple dann eine Starklatte genommen und hat die so da drüber gehalten, so Kopffreiheit da und hinten über dem Motor weg und vorne war die Windschutzscheibe so. Und da hat der Butzi anscheinend wohl mal einen Strich nachgezogen. So, und dann haben sie so geguckt und gesagt, ja, so könnte man das vielleicht machen. Das ist die Geschichte, die ich vom Epple gehört habe, wo der Epple sagt, jetzt kannst du überlegen, war ich derjenige, der die Starklatte so gezogen hat oder war der Butzi, der die nachgezogen hat mit dem Bleistift?
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten der heutigen Folge. Dieses Jahr feiern wir ja gerade 75 Jahre Porsche Straßensportwagen und da passt mein heutiger Gast perfekt hinein. Denn Otto Geffert war eigentlich im Designbereich bei Porsche tätig, ist von Haus aus aber Ingenieur und so war er in der Designabteilung das Bindeglied zwischen den Kreativen und den Technikern, wo er zum Beispiel die technische Machbarkeit unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Vorfeld mit den Designern abgestimmt hat und außerdem die Entwürfe dann auch den Entscheidern im Vorstand vermitteln musste. Klingt nicht ganz einfach, war es glaube ich auch nicht. Kurz gesagt, er war Designingenieur und hatte einiges erlebt und davon erzählt er heute in dieser Folge. Viel Spaß mit meinem Gast Otto Geffert.
Ende 68 sind wir rübergekommen hier ins Ländle.
Ja.
Und ich habe 2005 offiziell meinen Ruhestand begonnen und durfte dann überraschenderweise auf Wunsch vom Wiedeking den Herrn Mauer noch eine Zeit begleiten, weil es hatte sich herausgestellt, dass, ja, man kannte, wusste, dass er von Daimler eigentlich ursprünglich kam. Mhm. Und Daimler war, ich will nicht sagen Erzfeind, aber Daimler hatte öfter mal versucht, bei Porsche einen Fuß reinzukriegen. Mhm. Und um ihn vor einigen Fettnäpfchen zu bewahren, war der Wiedeking der Meinung, ich sollte ihn mal begleiten und mich regelmäßig dann mit ihm beschäftigen, beziehungsweise wir haben dann Joe Fix ausgemacht, ja. Mindestens einmal in der Woche haben wir uns dann getroffen, beziehungsweise ich war fest noch in der Firma, ja. Ich habe dann meinen Altersruhestand verschoben, war dann also weiterhin ein gutes halbes Jahr noch angestellt und Gehalt mit allem drumherum, Rente, die füllte dann das Konto ein bisschen auf, weil ich ja weiter eingezahlt habe. Und das war eine interessante Geschichte. Also als der Herr Mauer seinerzeit kam, hatte ich einen Unfall. Ich war hinten beim Bau meiner Terrasse runtergefallen und hatte die Hand gebrochen. Und ja, und er kam dann und meinte, ja, können Sie dann. Und da war Harm Lagai aber noch da. Also Harm hat ihn praktisch in die Abteilung eingeführt. Aha. Und ja, und finde, Chemie hat sofort gestimmt. Zwischen Herrn Mauer und mir und ja, also ich hatte keine Probleme damit und ich glaube, er war auch ganz glücklich, dass er immer wieder mal einen Ansprechpartner hatte, obwohl ja schon einige Daimler-Leute vorher bei uns aufgeschlagen hatten, also Modelleure sowieso und ja, und vom Interieur her waren ja auch ein paar Leute schon da, ne? Also ich sag mal, er hat schon Bekannte wieder getroffen, insofern fiel es ihm wohl etwas leichter auch dann. Ja, und ich finde, es war eine glückliche Wahl, wenn man sieht, was er, alles, was er gestaltet hat, weil es war ja dann wirklich noch ein dicker Umbruch da, weil wir wollten ja dann wirklich nochmal einen Versuch starten, den dritten praktisch hier, oder wenn man auf den 356 noch zurückgreift, einen vierten Versuch, einen Viersitzer zu machen. Und der Cayenne war ja auch schon eigentlich dann am Laufen schon, das lief ja alles schon.
Ja.
Ja, ich fand es ganz gut. Ich war auch zu der Zeit, ich glaube, da konnte ich ihn dann entlassen. Da war ich noch in so einem Projekt drin, was eine Kostenreduzierung und vor allen Dingen eine Entwicklungszeitreduzierung beinhaltet. Der Wedekind hatte uns das als Entwickler aufgehängt, wo wir uns mächtig schwer getan haben zu Anfang damit. Ja. Und ja, das Wahnsinn, war nicht einfach, weil da hat es dann in dem Gremium, also ich war eigentlich der von der Hierarchie her einer der niedrigsten in diesem Gremium. Das andere waren alles Hauptabteilungsleiter.
Okay.
Hintergrund war, dass Hamler Guy eigentlich da, es war nicht seine Sache, er mochte diese Rumpfzerferei da und was man uns versuchte aufzudrücken. Da meinte er, geh du da rein, wenn du das machen willst. Und ich habe das dann ein paar Jahre gemacht und natürlich zum Abschluss auch noch übergeben dann an Kollegen. Und weil das dann immer noch nicht zu Ende war. Wir hatten zwar schon einen Punkt gesetzt, dass das, was man uns aufdrücken wollte, nämlich in 14 Monaten der Entwicklung, eine neue Fahrzeugentwicklung auf die Schiene zu setzen. Das haben wir Gott sei Dank erfolgreich abschmettern können hier und konnten dem Wedeking beweisen, dass er da also jemand aufgesessen war, der das auch nur vom Hörensagen her kannte.
Okay. Aber ich meine, im Endeffekt hat natürlich so dieser eiserne Sparbesen auch ein bisschen Porsche gerettet, muss man auch sagen. Ja. Also ich glaube, Wedeking, bei vielen Sachen hat man also die Nase gerümpft, aber...
Ja, das, er war nicht einfach. Hm. Aber ich muss sagen, Hut ab vor ihm. Ich habe mich bestens mit ihm verstanden. Hm. Also nur als Beispiel, wenn ich Ihnen jetzt eine Geschichte schildere, dass Sie wissen, wie die Chemie auch zwischen ihm und mir stimmte. Wenn wir eine Besprechung hatten oder eine Vorstellung hatten, also Modellvorstellung, dann kam der Riedel, der ja der Vertriebsleiter, also Verkauf war, hatte seinen Marketingmann, den Herrn Meuser, dabei. Mhm. Und wir hatten immer den Eindruck, Marchert war ja noch Entwicklungsleiter, und wir hatten immer den Eindruck, dass der Herr Meuser vorgeschickt wurde, um uns auf den Zahn zu fühlen, wie weit wir nun wirklich hinter dem Projekt standen, was wir da präsentierten. Ne?
Okay.
Und das ging manchmal also schon ganz schön haarig zu. Und Wedeking ließ diese, ja, wir waren dann natürlich im Erklärungsnotstand oftmals. Was heißt Notstand? Also wir waren gut gewappnet eigentlich, ja. Aber es war schon manchmal unter der Gürtellinie. Mhm. Und wo sich dann gerade Hamler Guy, der Marchert, der hielt sich ein bisschen zurück, aber Hamler Guy, der, man merkte schon, also der Hals wurde ein bisschen dicker dann, ne? Und Wedeking hat das dann gesehen, was er dann manchmal dem Riedel gesagt hat, du, jetzt pfeift deinen Mann da mal zurück hier. Ja? Also jetzt kommen wir mal wieder zur Sache und lass sie jetzt mal hier. Und ja.
Okay.
Und jetzt dazu einfach, er kam dann oftmals, sonderte sich so ein bisschen ab, weil wir standen natürlich in der zweiten Reihe einfach nur, um, falls irgendwelche Fragen noch kamen, die jetzt da nicht so parat waren, um die dann zu beantworten, weil wir ja ganz tief in dem Projekt eigentlich drin waren. Ne? Mhm. Und als Zügelingenieur durfte man dann dazu, die Modelleure mussten da an die Seite, die durften dann nicht abwertend jetzt, aber das Modell mal hin und her schieben, aber sonst hat man schon versucht, den Kreis so klein wie möglich zu halten. Und Wedeking kam dann oftmals und schuckelte mich an, er duzte mich und sagte, und, was meinst du so, jetzt mal offen? Ich konnte mich natürlich nur zu meinem Projekt oder zu unserem Projekt äußern. Und ich habe gesagt, ja, ist so in Ordnung. Und wir haben uns alle Mühe gegeben und wir sind, okay, gut. Und, so, und dann hat er seinen Mann zusammengerufen und sagt, also, jetzt Hut dran. Abgehakt, fertig. Okay. Haben wir noch Fragen? So, und dann war die Sache eigentlich so mehr oder weniger gelaufen. Das heißt, ich wurde eigentlich von ihm immer wieder so gefragt, so, ja, jetzt sag mal. Mhm. Und ich denke, so geht man nicht mit jemandem um, dem man nicht vertraut.
Ja? Wahrscheinlich nicht.
Ja. Nee. Und auch später bei seiner Verabschiedung hier, das war dann die letzte große Verabschiedung im Werk 1, im Werk 2, im Produktionsbereich, war auch noch ein Fest und der Hück hatte das dann so organisiert, dass der Wedeking da auch noch mal sprechen durfte. Und er saß dann mit seiner Frau da seitlich am Tisch hier und ich hatte meinen jüngsten Enkel gerade auf dem Arm, weil so ein bisschen Wasserburg und sowas war. Und dann sah er mich, stand auf, kam zu mir her und hat gesagt, sorry, tut mir leid, dass sich hier unsere Wege trennen. Und wir haben uns dann wirklich vor der Mannschaft umarmt. Frau Wiedeking, die guckte ganz erstaunt, was das jetzt für, was läuft da mit meinem Enkel hier auf dem Arm und so. Und ich habe ihn dann auch später noch öfter mal wieder getroffen, wenn er am Basteln war, weil wir hatten den gleichen Obi-Markt.
Ja,
und er ja in Wiedekheim wohnt und der nächste Obi-Markt Wiedekheim war. Und zufällig trafen wir uns dann hin und wieder mal.
Okay,
also ein großes Hallo. Hallo, was machst du denn hier? Und so. Ja. Oder ja, was machen Sie? Ja, ich baue gerade meine Bar aus oder so.
Okay.
Ja, ich brauche ein bisschen Holz. Und ja, und die Frau Wiedekind kam auch mal Pflanzen gekauft, ja, dass wir dann zusammen mal da waren, ja.
Quasi,
also nur abweichend dazu.
Müsste ich vom Obi-Markt mal zelten, um an ihn ranzukommen vielleicht. Das wäre vielleicht eine Idee.
Ich denke, ja gut, ich weiß nicht, wie oft er unterwegs ist. Er hat ja nur einige Projekte an der Backe. Und ja, und er wohnt ja eigentlich in seinem alten Sitz da noch in Bietigheim. Mhm. Und ich denke, die Bietigheimer können auch sich glücklich schätzen, dass sie ihn da im Wohnsitz haben bieten können.
Mhm.
Und hat ja doch einiges für die Stadt getan, auch fürs Krankenhaus.
So Mensch, aber Sie sind ja natürlich, besteht ja Ihre Karriere nicht nur aus den letzten Jahren bei Porsche, sondern das ist ja eine riesen Spannweite, die Sie da erlebt haben. Wie ging das? Wann haben Sie angefangen, sich für Autodesign zu interessieren? Oder für Design?
Das war gleich nach meinem Studium in Hannover. Ich war ja bei der Rheinstahl Hannover. Also ich muss so sagen, mein Werdegang ist ja so. Ich habe technischer Zeichner in Hannover bei der Kali Chemie.
Mhm.
Dann später Kali und Salz und dann später Solvay hat den ganzen Laden übernommen. Aber ich habe mir sagen lassen von meinem Bruder, der noch in der Gegend von Hannover wohnt, stehen noch alle Gebäude stehen noch, Hans-Böckler-Allee. Da habe ich technischer Zeichner gelernt. Mein Vater hatte den Fuhrpark zu betreuen. Und ja, und so fuhr ich dann da mit ihm zusammen zu Anfang auf dem Motorrad, eine 890er hinten drauf, Sommer wie Winter dahin, bis ich dann meinen eigenen Führerschein hatte, beziehungsweise mir einen Moped kaufen konnte. Und ja, und habe ich dann übrigens auch die erste Tour hier runter gemacht nach Süddeutsch, hier im süddeutschen Raum mit der Kreidler.
Mhm.
Und dann meine ersten Begegnungen mit Porsche waren dann auf der Autobahn Ludwigsburg Süd. Wir waren, mein Freund und ich, wir wollten also eine Deutschlandtour machen und waren an Kornwestheim, also an Ludwigsburg Süd vorbei. Die Autobahn ging ja nur bis Heilbronn.
Mhm.
Und mit diesem 50 Kreidler K50 hatte man ein amtliches Kennzeichen dran, konnte man Autobahn fahren, waren eins der wenigen Fahrzeuge, weil sie schneller als 40 Kilometer waren pro Stunde. So, und dann waren wir vorbeigefahren und Leitplanken gab es ja nicht. Autobahn war relativ klein, nur ein bisschen zweispurig, ja, ganz eng, Grünstreifen in der Mitte.
Ja.
Und dann haben wir so ganz am Horizont, haben wir dann so ein ganz klitzekleines Auto gesehen, so Richtung Zuffenhausen. Und ich hatte dann gemerkt, Mensch, wir müssen eigentlich wieder zurück, also kehren wir um. Und wir waren gerade auf der anderen Seite wieder Richtung Ludwigsburg. Dann wumm, fuhr ein Auto an uns vorbei, Vollbremsung, war der Linge mit dem Speedster.
Herbert Linge.
356. Ja. Rückwärtsgang rein, aus dem Auto raus, uns gestoppt, mehr oder weniger. Wir haben auch erschrocken natürlich angehalten. Ich sagte, hoppla, da sind wir haarscharf am Zusammenstoß vorbei und er sprang dann raus und hat uns furchtbar zur Schnecke gemacht. Ja, Jungs, was könnt ihr nur, wie kann man nur auf der Autobahn wenden und so. Und ich sagte, ja, Entschuldigung, aber das Auto, was wir gesehen haben, war so weit weg, da konnte man nicht mit rechnen, dass wir fast kollidiert werden. Ne? Ja, gut, und dann hat er sich aber abgeregt hier und sagt, ja, Jungs, und wo wollt ihr denn hin? Warum habt ihr gewendet hier? Ja, Kreidler, Kornwestheim, jetzt sind wir vorbei. Dann hat er uns den Weg beschrieben, so, und dann haben wir Besuch in Kornwestheim gemacht, noch mit dem Chefkonstrukteur reden können und so. War dann insofern ganz gut, weil ich dann später einen Kolbenfresser hatte, unten in Freiburg im Schwarzwald. Natürlich wenig Zweitakt erfahren, berg runter, stundenlang berg runter, ja, Gas weggenommen,
ja,
keine Schmierung, zack, saß das Ding fest. Und dann kam jemand vom ADAC, wir waren im ADAC schon drin, der kam mit dem BMW-Seitenwagen, hielt an, Jungs, was ist los? Ja, wissen nicht, wahrscheinlich Kolbenfresser. Okay, was brauchen wir? Zylinder und Kolben auf jeden Fall. Okay, guckt auf die Uhr. Also, ich düse los, Kornwestheim, beschaffe euch Teile. Ohne, dass er gefragt hatte, Geld oder so, gar nichts. Und auch nicht nach dem Ausweis, ADAC-Mitglied oder so. Nicht. Und nach ein paar Stunden war er wieder da. Wir hatten inzwischen alles frei gemacht, Kolben, alles hing frei. Da hat er uns dann noch geholfen, den Kolben da auszubauen, beziehungsweise die Kolbenringe haben wir nur abgemacht. Kolben brauchten wir gar nicht, neuen Zylinder drauf, passte alles zufällig. Ja, und dann hat er sich nur bedankt hier und war die Sache gelaufen. Wir wollten uns noch erkenntlich zeigen.
War nichts.
war dann, das war so meine Begegnung mit Porsche. Und später in Hannover, ich habe da dann auch
Entschuldigung, ganz kurz, woher wussten, kannten Sie Herbert Linge als Rennfahrer oder so? Oder wussten Sie
später.
Das? Echt später war Ihnen das bewusst?
In der Zeit nicht.
Ja, okay.
Wir hatten, so muss ich sagen, die Kalkchemie hatte 22 oder 25 Werke in Deutschland hier. Mhm. Und unter anderem Bad Wimpfen, Heilbronn war auch eins der Werke. Und wir hatten in Bad Honnef, hatten wir einen Werkschef, einen Vorstand, der fuhr 356 Carrera.
Okay.
Und muss man dazu sagen, die Kalkchemie hat ihre Vorstände per Fahrer immer bedient. Jeder Vorstand hat einen Fahrer. Mhm. Und mit Daimler natürlich, oder ja, einer hat einen Borgward, einen großen Borgward. Mhm. Aber die anderen alle Daimler und ihren speziellen Fahrer. Und der gute Mann, ein Herr von sowieso, ich fällt mir der Name nicht ein, der kam mit dem Carrera. Und alle Fahrer aus dem Fahrerraum, wenn der kam, wenn dann die Hauptversammlung war, dann mussten sie alle antraben und ließen sich fahren. Und er kam mit dem Carrera dann an, dann wurde immer gefragt, und wie schnell sind sie diesmal gewesen? Wie viel Zeit haben sie gebraucht? Ja, und er kam, alle anderen, ich sag mal, im Cut teilweise, ja, und ich war vorhin eben angezogen und er kam völlig leger daher. Ja, so viel zu den Leuten Porsche versnoppt oder so.
Das gab's mal, ja.
Der überhaupt gar ja. nicht, ja. Also, wenn man so Bilder vom Grafberge von Tripp sieht, genau so ein Typ war das eigentlich, ja. Und später war ich dann auch in Hönningen nochmal und habe da so eine Soda-Gewinnung aufgebaut mit einem Kollegen zusammen. Ja, und da traf ich die natürlich alle wieder. Ne?
Ja. Wahnsinn.
Und das war die nächste Begegnung. So, und ich habe dann in Hannover nach meinem Studium, bin ich dann ein Kollege, ein Schulfreund, der später auch wieder bei Daimler war. Der hatte, war ein Vierteljahr vor mir fertig. Der war bei Rheinstahl-Hanomag in der Karosserie- und Schlepperkonstruktion in Hannover-Linden. Und ja, und der sagte mir, der Mensch, hast du schon einen Job? Ich habe gesagt, Kalkchemie möchte ich eigentlich nicht zurück, obwohl die gesagt haben, Mensch, kommst auf jeden Fall wieder. Und ich habe auch immer während der Semesterferien da arbeiten dürfen. Die waren immer, wir waren eigentlich auch ein gutes Team, muss ich sagen. Aber ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich wollte einfach in den Motorsport rein und irgendwas anderes machen.
Okay.
Weil auch während meiner Lehrzeit haben wir sämtliche Rennen da besucht. Allenriederennen liefen ja auch teilweise noch manchmal in Hannover, wo Motorradrennen gefahren waren. Dann Wunsdorf, Diepholz. Ja, das waren so die, wo wir die regelmäßig besucht haben. Und auch später, als ich dann bei Rheinstahl-Hannomag beschäftigt war, unser Urlaub richtete sich nur noch Motorsport dahin. Wir sind also 1000 Kilometer in Nürburgring, waren wir da im Frühjahr, im Mai, sind wir im Schnee da unten rumgesessen, im Auto, natürlich im Auto übernachtet und so. Und einmal dann auch im Zelt, da haben sie uns dann die ganze Innereien aus dem Zelt rausgeräumt, während alle natürlich an der Strecke standen. Brünnchen war so unser Ziel.
Ja, ja.
Da wurden dann die großen Sachen aufgebaut, nicht?
Ja.
Und also nicht wir, aber wir durften an dem Unterstand, die hatten dann Bäume gefällt oder auch ganze Gerüste mitgebracht.
Waren sie immer noch, ne?
Und dann war man unten drunter, war man gut aufgehoben. Zwar ein bisschen mehr Parterre, aber wir brauchten nichts aufbauen. Und,
ja. Ja.
Die Frauen haben sich natürlich manchmal schon gelangweilt. Ne?
Aber,
naja. Das war halt so.
Ja.
Ja.
Wahnsinn, aber haben Sie das mal angestrebt, also eine eigene Motorsportkarriere oder selber mal irgendwas zu fahren? Oder
ja,
das?
Ich bin gefahren. Ich habe dann, also mit der Kreidler fing ich an, Trail- und Geländerennen zu fahren, mit dem Moped. War furchtbar anstrengend, aber man hatte ja Pedale noch dran, konnte mittreten. Und das war furchtbar anstrengend. Dann hatte ich dann bekannte Freunde, die in Hannover, in Hildesheim tätig waren, bei der Firma Dost.
Mhm.
War die größte VW-Vertretung, existiert heute noch. Einer meiner Verwandten sind da auch tätig inzwischen wieder.
Okay.
Und da waren wir eigentlich eingebunden, weil also am Wochenende wollte keiner Tankstellendienst machen. Und mein Freund und ich, wir haben dann uns immer freiwillig erklärt, weil die Firma war damals an der Bundesstraße, die direkt nach Goslar führte.
Mhm.
Am Wochenende war die Hölle los und alle tankten da und wir haben ein gutes Zubrot verdient. Da war eine tolle Sache. Ja, und die Firma hatte der Junior, der Albert Dost, der fuhr Bootsrennen.
Mhm.
Die flachen Gleiter.
Mhm.
So, und die Firma und macht dann auch Reklame und für Bootsgetriebe, hatten auch so einen kleinen Vertrieb da. Und da war ein Ingenieur aus der DDR kommt, den Zoxe, Kriegiskote hieß der, wir haben immer Paddeljochen zu ihm gesagt, weil der war abgestellt, diese Boote zu betreuen. Und das stellte dann, hatte auch eine eigene Gießerei da hinten, also am Hang war die Firma. Und da wurden dann Bootsgetriebe hergestellt. Und soviel ich weiß, war DOS die erste Firma, die automatische Wendegetriebe hergestellt. Das heißt, auf dem Masche haben wir das mal probiert. Die konnten Vollspeed, Rückwärtsgang reinknallen, ohne dass was passierte. Und dann fuhr das Boot also, verzögerte und fuhr dann zack wieder rückwärts. Das waren dann aber keine Innenborder, sondern das war, also es waren keine Außenborder, sondern Innenborder ja, okay, schon. Okay. Also ein Ford-Motor da drin, wassergekühlten Ford-Motor drin und das Getriebe davor geflanscht. Ja. Und die Reklame machte eben der Albatros, indem er da Rennen fuhr, Zweitakter, und wir haben auch einen eigenen Prüfstand dann gehabt, war ein großes Wasserbecken. Und da hing dann beweglich über eine ganz normale Dezimalwaage, konnte man den Motor einhängen hier und dann konnte man über verschiedene Schraubensteigungen haben wir dann da probiert. Und ja, und auch die Motore selbst gewartet und so. Und dann,
okay, also.
Ja, Maschinenrennen auf dem, war dann gang und gäbe, und probiert wurden die Boote oder die Motore auf dem Stichkanal Hildesheim, Hildesheimer Hafen. Da hatten sie die Lizenz, dass sie da fahren durften.
Okay.
Also das war dazu. Ja, und dann, da waren dann, der Albert Dost fuhr auch Geländerrennen, nahm auch Heidefahrt, mehr als mir, Max, mein Freund und ich. Dann, und der, eine große Schlachterei, der Junior, der Miete, große Schlachterei Miete in Hildesheim, von dem kriegten wir dann den Fleischkübelwagen, da wurden dann die Motorräder reingepackt, waren so Triumph Cornet und sowas, ein DKW, und ja, und wir saßen dann hinten auf so einem kleinen billigen Sessel, saßen wir dann hinten drin, die Luke zugebunden von innen, die Tür, und dann ging das ab in die Heide. Und da habe ich dann übrigens einen Volker Kramer mal getroffen, bei einer Harzheidefahrt, der mit seinem Bruder schon über Zündapp und auch Kreidler gefahren ist, auch Geländerrennen, und die trafen wir da oben. Und als ich dann in der Firma war, war der Volker Kramer, war zu Anfang ja in der Sonderentwicklung, also militärische Entwicklung, war stellvertretender Chef. Und da haben wir uns wieder getroffen, und so klein ist die Welt dann.
Wahnsinn, ja.
Und sein Sohn ist mit seinem Sohn jetzt zusammen auch in der Motorenentwicklung. Und dem habe ich dann mal Bilder geschickt. Ich hatte zufällig Schwarz-Weiß-Bilder noch von so einer Zeitkontrolle. Und da war er mit der Volker Kramer, mit dem Grewing, der der Chef von dem Verein war, die waren da tätig und waren gefahren. Und da hatte ich die Bilder von denen, habe ich sie mal rüber geschickt. Ja, und da sind wir dann auch gefahren. Ich hatte eine DKW, dann nachher eine Triumph, die wir umgebaut haben auf Geländevarianten, andere Dämpfer rein und so, war ja alles relativ primitiv, und da kam es halt eigentlich nur darauf an, auf geschicktes Fahren und ja, und ein Trail, das war halt so die Geschichte, ne, dass man da mit
Fusseln
und ja, das war etwas billiger auch und ja, es war auch sehr, sehr, man musste sehr geschickt sein, aber das haben wir dann gefahren. Und dann irgendwann hatte ich mir dann ein Glas 1304 TS zusammengebaut, war ein Unfallwagen in der Nachbarschaft. Und da bin ich dann mal in Wunstorf mit angetreten. Den hat man dann mal furchtbar erleichtert. Und ja, da durfte ich erstmal auch fahren. Und vorher waren wir schon Rallyes gefahren, also auch so Nachtorientierungsfahrten in der Heide bis nach Hamburg hoch. Und wir haben einen Käfer, umgebauten Käfer, die Stahlfelgen umgebaut. Dann stand er so schräg da, hatte furchtbar gute Straßenlage. Und ja. Und später war dann auch ein Glas 04 TS. Und als ich bei Rheinsthal-Hannomag war, da trafen wir dann auch einen Versuchsingenieur, der fuhr auch ein Glas. Und dann haben wir dann natürlich gleich mal geguckt, wie kann man noch ein bisschen Leistungssteigerung machen. Lüfterflügel abgebaut und Doppelvergaser dran gebaut und solche Sachen. Und mit dem Glas war ich dann übrigens auch hier unten und habe das Einstellungs- oder das Vorstellungsgespräch gehabt.
Bei Porsche.
Beim FH Porsche, ja. Der Heinrich Klee kam dann dazu. Da waren wir im Werk 1. Meine Frau mit der Tochter, die damals drei Jahre alt war, die fuhren mit, war auch furchtbar warm draußen. Und ja, die gingen dann spazieren da Zuffenhausen auf und ab. Und das Gespräch dauerte dann doch ein bisschen länger. Ja.
Und es ging um die Designabteilung.
Das war Design, ja.
Ja, okay.
Die Stelle hatte ich gefunden durch eine Annonce in der VDI-Zeitung, also Verein Deutscher Ingenieure. Mhm. Die konnten wir als Studenten damals kostenlos beziehen und später hat man sie natürlich dann als Abo weiterbezogen. Da war die Stelle ausgeschrieben. Und bei Rheinstahl-Hanomag war ich auch schon in der Getriebeabteilung. Ich habe zu Anfang Traktoren mit, also Traktorgetriebe gebaut. Mhm. Und wir waren in so einer Vorentwicklungsabteilung. Und mein Freund war vis-à-vis in der Karosserieabteilung. Und wir haben übrigens den ersten Sprinter dann auch gebaut. Okay. Dann als ich dann wechselte und mich hier beworben hatte, habe ich auch lange gezögert. Meine Frau sagt, muss das sein, so weit weg und ja, meine Eltern und ja, und wir waren ja wirklich eine eng verzahnte Familie. Mhm. Und gesagt, du, das ist die Chance eigentlich. Ich gucke da mal rein. Und wenn Design nichts ist hier, weil wir hatten damals so mit dem Sprinter haben wir schon eine eigene Designabteilung ja gehabt, auch mit den Traktoren, mit den Hauben, Schlepperhauben. Da war ich so ein bisschen drin, auch Prototypen bauen, so irgendwie aus Holz und so, Attrappen bauen. Das war so unsere Sache auch noch mit. Ja, also
aber Sie haben, eigentlich. Haben Sie Design auch studiert? Nee.
Nee.
Sie haben nur, also
ja,
also
ja,
nur
Maschinenbau. Maschinenbau,
Maschinenbau, ja. Okay, ja, alles klar.
Ja.
Ja. Ja. Und wenn Sie sagen, Sie waren bei FA Porsche, musste man da nicht irgendwas zeigen, irgendwelche Designs oder so?
Was nee, gar nicht. Ich hatte einen Lebenslauf runtergeschickt, mich beworben. Und ja, und Zeugnis natürlich nicht dabei, weil ich wollte ja keine schlafenden Hunde wecken da in Hannover. Ne? Und ja, und dann kam eine Anfrage, kann ich runterkommen? Sie wollen mich kennenlernen? Ja, und so sind wir dann runtergekommen hier.
Im Sommer reisen wir ja häufig im Inland und über die Landesgrenzen hinweg. Und passend dazu möchte ich euch meinen heutigen Partner vorstellen, der ein wichtiger Reisebegleiter für euch ist, NordVPN. Denn wenn ihr gerne sicherer im Internet unterwegs sein wollt, dann ist das hier meine persönliche Empfehlung für euch. Ich selbst nutze auch NordVPN und gerade während der Reisezeit, wo man ständig in irgendwelchen offenen WLANs eingeloggt ist, ist so ein doppelter Boden Gold wert. Denn ihr seid nicht mehr so leicht angreifbar, sondern surft quasi durch einen Tunnel, der euch vor Angreifern schützt. Aber nicht nur das, ihr wählt auch aus, über welches Land ihr auf die Seite zugreifen wollt und wenn ihr zum Beispiel auf die Mediathek eures Heimatsenders zugreifen wollt, die im Ausland gesperrt ist, dann wählt ihr einfach einen Server aus Deutschland aus und schon funktioniert das wieder. Und bevor ihr mir jetzt schreibt, es mag sein, dass es auf speziellen Seiten nicht funktioniert, ich habe es selbst ausprobiert und bei mir und den Mediatheken, auf die ich zugreifen wollte, hat es ohne Probleme geklappt. NordVPN stellt schließlich 5700 Server in 60 Ländern zur Verfügung und man kann mit einem Klick den Server wechseln. Wenn ihr Fragen dazu habt, kontaktiert am besten direkt den Kundenservice. Das Team hilft euch an 7 Tagen in der Woche bei jeglichen technischen Angelegenheiten. Wenn ihr das 2-Jahres-Paket von NordVPN einmal testen wollt, dann könnt ihr das jetzt mit tollen Rabatten machen. Geht einfach auf www.nordvpn.com/autopodcast. Und das Ganze natürlich ohne Risiko, denn ihr habt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Geht jetzt auf nordvpn.com/autopodcast oder nutzt den Rabattcode AUTOPODCAST und freut euch auf das sichere Gefühl im Netz und die Freiheit zu schauen, was ihr wollt, wo auch immer ihr gerade seid. Alle Infos und den Rabattlink findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast.
Später, ich weiß nicht, ob das vielleicht vom Heini Klimit initiiert war, keine Ahnung. Ja. Weil ich habe mal gelesen, anscheinend hat sein Bruder ein Buch geschrieben, vom Schlepper zum Automobil, sowas muss es geben. Aha, in irgendeiner Zeitschrift habe ich das mal gelesen. Mhm. Gut, Heinrich Klee kam aus Göttingen, wir natürlich Hannover. Mhm. Vielleicht die Norddeutschen, dass da ein Geschmäckle war, keine Ahnung. Weil bei Porsche waren zu der Zeit, als ich anfing, Österreicher waren, die hatten also Narrenfreiheit. ja. Alle wichtigen Positionen, außer Design, Butzi natürlich, aber Klee waren Österreicher. Ne? Mhm. Wenn sie österreichische Staatsbürgerschaft hatten, konnten sie Karriere machen bei Porsche.
Haben wir genommen. Ja. So, und um was für Projekte ging es da, als sie da also sie sind da genommen worden?
Also ich kam runter und die erste Arbeit war, es war der EA266, der Porsche, der Käfer-Nachfolger ja, war genau. In Arbeit. Ja. Die hatten schon ein paar Versuche gestartet, die ich sage mal, wir haben gesagt, sieht aus wie Telefonzelle. Ja, ja da waren, aber die Prototypen liefen schon. Da waren Opel Kadetts waren umgebaut. Mhm. Da war der Motor drin. Zu Anfang hatten sie auch in der ersten Karosserie hatten sie einen Kadettmotor drin, der flachgelegt war, war nur die Ölwanne umgeschweißt und die Ölpumpe. Mhm. Und dann fuhren sie mit dem Vierzylinder Kadett. Und später, wo sie dann eigene Motoren hatten, dann haben sie das in Kadett adaptiert. Ja, ich kam da dann hin. Übrigens mit dem Hans Braun habe ich zusammen angefangen. Hans Braun kam ja aus Köln von Ford. Mhm. Wir fingen am gleichen Tag an. Und ja, waren sofort, auch da stimmte die Chemie, weil Hans war ja auch Motorsportler, mhm, natürlich, und ein bisschen Filmer und so. Und ich habe ein bisschen fotografiert. Und ja, wir fingen zusammen an. Und meine erste Aufgabe war dann, aus dem Zwei- bzw. Dreitürer ein Viertürer bzw. Fünftürer zu machen, also wenn man die Heckklappe mitzählt. Mhm. Und das war insofern nicht ganz einfach, weil es keine Radstandsverlängerung gab. Und dadurch, dass der Motor unten drunter war, war eigentlich die hintere Sitzbank, war ja Motorraum mehr oder weniger. Ja, und da gab es nichts zu verschieben. Und man konnte die B-Säule noch ein bisschen kippen, mhm, anders stellen. Mhm. Aber der Einstieg, der war also, die Tür ging auf schmal. Und dann war also so viel Platz. Ja. Also mit Schuhgröße 48 war das schwierig, da reinzukommen. Okay. Drin sitzen konnte man, das war gut. Ja. Aber wir hatten auch einen ganz flachen Sitz kreiert. Mhm. Und ja, und zu der Zeit war eine unheimlich kleine Truppe nur da.
In welchem Jahr war das? Mitte 60er?
Ja, also wie gesagt, 68.
68.
Ja, okay. Ich habe ein Bild da noch drin, wo wir mit dem Professor zusammen oben im Büro stehen. Achso, du musst zum Büro noch zu sagen.
Ja.
Ich fragte dann natürlich, ja, wie kann ich meine zukünftige Arbeitsstelle mal sehen? Und dann fing sie an, der Klee genauso wie der Butzi, guckten sich an und drucksten so ein bisschen rum. Und da habe ich gedacht, ja, wo ist das Problem? Ja, wissen Sie, wir renovieren gerade und uns wäre es recht, wenn Sie darauf verzichten. Aber glauben Sie mir, Sie fühlen sich zu Hause bei uns. Wir sind ein super Team und so weiter. Ja, und ich muss dazu sagen, ich kannte die ganze Vorgeschichte von Porsche. Die kannte ich zwar, ich wusste zwar, wie Porsche entstanden war über die Konstruktionsbüro und so weiter. Aber dass es da intern dann schon so ein bisschen gescheppert hat und wie auch der FA denn zu seinem Job eigentlich gekommen ist, zu dem Studio, das kannte ich gar nicht. War völlig unbedarft in der Richtung. Ich, Motorsport, ja. Und meine Begegnung, also Flugplatz Wunstorf, war mit dem Porsche-Team dann, wo die da antraten, der Dächern fuhr 904.
Ja.
Da oben, da kam die, was war's, in Lola, mit dem Holzchassis fuhren sie da oben in Formel 3 und solche Sachen, ja, und Formel 2. Und das waren so meine Begegnungen da oben in Wunstorf. Ne? Wir sind dann durch irgendwelche Tricks über ADAC und weiß der Teufel wie, sind wir immer bis ins Fahrerlager rein. Ich habe da so ein paar Schwarz-Weiß-Fotos noch, wo mit Freunden zusammen, mit den Frauen waren wir dann da drin näher und haben uns dann da umgeguckt.
Finde ich gut, dass ihre Frauen immer mit dabei waren.
Das ja, weil, ja, also war so, wir waren so eine kleine Clique bei uns im Ort, war ein kleiner Ort. Der Jürgen Ebel, der als Flugingenieur dann auch ein Studium auch an der Ingenieurschule absolviert hatte, der fing als Flugingenieur an in Hamburg und wurde dann später nach Frankfurt verlegt. Und als wir dann hier eine Wohnung suchten, war das so unser zentraler Ausgangspunkt. Wir waren dann in Obernburg oder so ähnlich hieß das, so ein kleiner Ort vor Frankfurt. Von da sind wir dann jeden Tag hier runtergefahren. Teilweise er mit, wenn er nur Standby hatte, dann fuhr er mit seiner Frau und der Tochter. Und dann haben wir hier eine Wohnung gesucht. Also Porsche hatte es so ganz nebenbei erwähnt, ja, bei einer Wohnungssuche können wir Ihnen dann behilflich sein, aber da war keine Hilfe zu erwarten. Die waren, ich weiß nicht, das war nicht deren die Sache.
Ja, okay.
Der Chef war ja der Demeid damals und ein, wie hieß der, Betriebsrat, Blank, furchtbar. Muss sagen, sofort, Junge, muss sofort in Gewerkschaft, bist schon drin,
ja, natürlich, ja,
Betriebsrat, ganz wichtig, ja. Und bei Rheinsthal-Hanomag hatten wir das immer erfolgreich abgewählt, weil da sollten wir immer einen bestimmten Prozentsatz von unserem Gehalt abgeben.
Ja.
Und wir haben immer, mein Freund und ich, wir waren immer dagegen und haben gesagt, du, wir zahlen gern unseren Beitrag, ihr habt ja auch einen Festbeitrag, zahlen wir, aber so prozentual von unserem Gehalt, null, da habt ihr keinen Zugriff drauf. Ja. Und jeden Wochenende stand dann wieder am schwarzen Brett, die Kollegen sowieso und sowieso sind leider noch nicht bei uns in unserer Gemeinschaft aufgenommen und wir versuchen weiter erfolgreich. Wir waren immer angeschlagen als schwarze Schafe, dass wir noch nicht dazu gehören.
Mir vorstellen, heute aus Datenschutzgründen schon undenkbar.
Nö, das gab es damals nicht. Und bei Hanomag, sie waren voll durchorganisiert. Also da gab es kaum jemanden, der nicht in der Gewerkschaft war. Ne? Und die Obmänner, die bei uns in der Abteilung, in der Entwicklungsabteilung, die haben uns auch immer getriezt. Da waren zwei, der eine war Vorstandssprecher von der Gewerkschaft. Der kam immer und sagte, Jungs, jetzt müsst ihr mal langsam in die Pötte kommen hier, alle Vorteile genießen, wenn gestreikt wurde oder so. Ja, und ja, wir sind auch mit auf die Straße gegangen, wo die Übernahme zur Rheinstahl dann war. Ja. Standen wir natürlich auch unten und haben auch mal die Arbeit mit niedergelegt. Aber also das waren schon harte Zeiten. Ja? Und wenn du überlegst, du als Anfangsgehalt waren da 800 Mark, waren da gesagt. Ja? Wir hatten das Glück, dass wir bei meinen Schwiegereltern wohnen durften. Wir hatten, die Tochter war knapp 3 Jahre alt. Und jetzt komme ich dann hier runter und dann waren natürlich auch Gehaltsgespräche da mal im Gang. Und da hatte ich mich auch mächtig vertan. Ich wusste zwar, Lütdeutschland ein bisschen teurer, aber wir haben dann hier mit 1100, 1200 Mark haben wir hier angefangen, ja. Und dann hat man hier in Ottmarsheim, waren wir übrigens gleich die erste Wohnung gehabt. So sind wir dann hier runter, ne? Und als ich dann hier zurückfuhr, mit meinem Glas, da habe ich dann auf der Autobahn vor ein Elfer an mir vorbei und den habe ich dann mal an die Seite gestellt.
Ja, mit dem Glas?
Mit dem Glas.
Da saß aber nicht Herbert Linge drin.
Nee, da war es dann nicht. Okay. Den habe ich dann später, als ich dann angefangen hatte, war es ja so, das war dann das Büro, es war im Werk 1, es war eins der normalen Werkstattgebäude, ein Shed-Bau, der heute noch existiert. Da hatten sie einen Zwischenboden reingezogen, der war aber nicht mit massiven Trägern, das war ein Holzträger. Mhm. Und wenn einer dann die Wendeltreppe hochkam, dann kam man erst ins Büro vom F.A. Porsche und Sekretärin und Klee, die saßen da. Und wenn dann einer da versuchte reinzukommen ins Konstruktionsbüro da oben, dann mussten sie aufhören zu zeichnen, weil da wackeln alle Bretter das. Also das war ja grenzgängig. Temperaturen natürlich im Sommer, eine Affenhitze da oben unterm Dach, ja. Unten drunter auch, wo modelliert wurde, war eine Platte war nur da, die war aber hochgebaut, die war nicht in der Erde drin. Also man musste immer runterfahren, wenn man ein Fahrzeug draußen beurteilen wollte, weil im Raum war sehr eng das Ding und nebenan musste man durch eine Art Flaschnerei, wo eine kleine Drehbank stand und die Flaschner zu zweit am Hämmern waren. Und ja, und da wusste ich dann, warum sie mir das Büro nicht zeigen wollten. Ja, hieß es dann, wir haben vor, wir nach Weisach, wir haben in Weisach ein großes Gelände gekauft und wahrscheinlich werden wir alle da rausziehen. So, und dann waren alle rausgezogen, nur wir als Studio nicht. Ja, die ganze, ne, wenn Linge irgendwann mal gesagt hat, die komplett war Zuffenhausen umgezogen, wir sind ein Jahr später raus. Okay. So, Hintergrund war, dass der F.A. Porsche, der Butzi, wollte nicht an die Entwicklung mit ran. So, und er wollte eigentlich immer, dass das Design separat war. Und Lapin und die kleine Mannschaft Opel, die dann schon da waren, wir saßen dann mal zusammen und gesagt, eigentlich wollen wir das nicht. Weil Hans Braun und ich, wir schnüffelten also alle, wenn wir Zeit hatten, immer in die Reparatur, die auch im Werk 1 war, mit den Meistern gesprochen, mit Kunden gesprochen, die in dem kleinen Casino, kleine Kantine ihren Kaffee getrunken haben, gab es nicht separat, das war alles in eins drin, ja. Die Werker, die haben da gegessen und die Kunden saßen, haben das gleiche Essen gekriegt, ja, oder ja, und also es war wirklich wie eine große Familie, ne? Und wir haben uns immer erkundigt, wo kann man noch was verbessern, Handling und so, das war immer so unsere Sache, Hans Braun sowieso, ja. Und wir haben auch immer mit den Meistern guten Kontakt gehabt. Denn die erzählten uns dann immer so ein paar Storys, da waren wieder welche, die jetzt da oder das beanstandet haben und könnt ihr mal gucken beim nächsten Mal einen Schalter anders oder irgend so. Ne? Und ja, und dann hörten wir irgendwann mal, da waren wir dann schon in 928 Entwicklung tief drin, da hörten wir dann von einem Obermeister, der sagte, Leute, hier ist irgendwas faul. Leute, seid ihr... Wir haben da neue Sitze drin, eine neue Sitzgeneration haben wir gemacht und wo ich auch noch daran beteiligt war. Und die Leute beschweren sich, haben wir immensen Reifenverschleiß, wir haben Fahrzeuge vermessen, wir finden nichts, es ist irgendwas faul. Und es stellte sich raus, die Sitze hatte so eine gute Seitenführung, dass die Porsche-Kunden viel schneller um die Kurven rumfahren konnten. die haben jetzt richtig gedriftet. Ja, was vorher mit den normalen Sitzen war, das ja nicht okay, so, sei denn, sie hatten einen Schalensitz. Ja. Und aber in den normalen Sitzen, da ja, Gurte waren auch nicht so doll in den Anfängen. Und ja, und dann stellte sich raus, da haben wir dann mal mit den Leuten gesprochen, mit Kunden, haben gesagt, ah, wenn mal wieder welche kommen, sag mal Bescheid. Und ja, und dann haben wir gefragt, ja, wie fahrt ihr denn? Ja, normal. Ja, was ist normal? Ja, richtig, mit Schmackes um die Kurven. Nicht? Meine Frau beschwert sich dann manchmal, ich soll nicht so schnell fahren. Du bist doch früher nicht so schnell gefahren. Und da kam er auf den Trichter, halt, stopp mal, könnte das sein? Dann haben wir mal gefragt und gesagt, ja, wir sitzen hervorragend, wunderbare Seitenführung, ganz toll. Ne? Und dann gesagt, ja, ganz klar, ja, das war die Geschichte. Da fing die an, die haben die Reifen abgehobelt, weil sie Angst hatten hier, dass irgendwo eine Unwucht drin war. Ja, die beschwerten sich natürlich, wenn sie mal richtig rumgerutscht waren und eine Platte drin hatten, ja, jetzt hatten sie eine Unwucht drin. Dann kamen die in die Reparatur, wurden die Reifen abgehobelt. Ja, und so, als die Opel-Leute dann kamen, also wie gesagt, wir waren eine ganz kleine Mannschaft, drei Designer. Der 914 war fertig. Nach einem Vierteljahr Probezeit hatte Heinrich Klee dann in Absprache mit dem FA dann beschlossen, wir durften den 914 sehen. Der stand also neben der Rennabteilung und eine mechanische Abteilung, also vis-à-vis, er ging durch so eine Blechtür, dann waren wir da in so einem Kabäuschen, da stand der 14er in seiner ganzen Pracht als Sechszylinder. Und ganz stolz zeigte er uns dann dieses Fahrzeug und so, was wir jetzt da meinen. Und Hans Braun, der fuhr übrigens 912, als er anfing bei uns. Okay. Ja. Ach, wir guckten und einer, ist das der Porsche? Dann hat er uns erklärt, also du kannst das Dach rausnehmen, ist wie ein Targa. Das Dach passt unter den hinteren Kofferdeckel. Wir haben einen großen Kofferraum und der Motor da drin und Fahrverhalten und alles ganz toll. Und zur Not kann man zu dritt vorn sitzen, also Kindersitz konnte man in der Mitte reintun. Keine Mittelkonsole drin. Und so. Also wir haben uns dann, offen und ehrlich, wir haben uns den Porsche anders vorgestellt. Ja, aber wartet mal ab und wir sind da mit VW beieinander und das wird ja was. Und ja, gut, das war's dann, ja. Er war dann ein bisschen enttäuscht, das hat man ihm angesehen, dass wir nicht Feuer und Flamme waren von dem Auto. Und später in der Entwicklung waren wir auch teilweise noch ein bisschen daran beteiligt, dass wir nochmal einen Sitz verbessert haben und Diebstahlsicherung musste noch irgendwie umgeändert werden. Das floss dann mit in die Serie ein und dann hat man ja diese Porsche Vertriebsgesellschaft in TAM gegründet. Mhm. Wo dann auch der ganze Vertrieb damit rausging und Filius war, glaube ich, der Verbindungsmann als so eine Art Vorstand von der VW-Seite mit Porsche zusammen, die dann das Ding da gemanagt haben. Ja. Naja. Ja. Ja. Und ich hatte dann, weil nach einem Monat wollte ich kündigen.
Weil ich so, dann, ja, so schlimm.
Ich hatte ein Gespräch mit dem FA.
Ja.
Er hörte das. Sekretärin hat ein bisschen aus der Schule geplaudert und ich war unglücklich. Unglücklich damit, dass Geld keine Rolle spielte. Es war völlig egal, was sie verbraten haben. Es musste nur schnell gehen, weil der FA hatte jetzt eine Idee, möglich sollte in einer Stunde umgesetzt sein. Wenn das nicht der Fall war, und ich frag dann nach zwei Tagen, war das schon wieder was anderes, hat er schon wieder eine andere Idee im Kopf gehabt. Ne? Mhm. Und also es war nicht so auf langlebig ausgelegt. Und ja, und dann merkte ich hier, die Leute, die haben aus dem Vollen geschöpft. Ja, man ging irgendwo hin, kaufte irgendwas ein oder hat bestellt und es wurde einfach bezahlt, fertig aus. Und ich kannte das von Rheinstahl her, wir haben wirklich mit einem Zehntel Pfennig gerechnet damals. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist nicht meine Sache. Ja, diese exotischen Materialien und so, warum machen wir das nicht einfacher? Und guck mal, und hier kann man schweißen. Nein, das gießen wir und oder wir fräsen es aus dem Vollen. Ja, ja, das kostet ein Schweinegeld. Mach dir keine Gedanken drüber, ist nicht dein Geld. Und naja, irgendwo am Ende leben wir ja alle davon. Ja, mach nur. Ne? Also wir hatten wirklich Narrenfreiheit.
Ja.
So, Hintergrund war natürlich, das habe ich dann auch später von Kollegen aus der Konstruktion erfahren, der Werdegang von Butzi, der ist ja bekannt. Ne? Also die ganze Porsche-Leute mussten ja durch die Firma durch. Die haben also wirklich von der Pike aus, hat der Professor die da immer reinriechen lassen. Die hatten keinen Freibrief, die wurden behandelt wie alle anderen auch, teilweise sogar noch schlechter.
Mhm.
Und der Buzzi und der Commander, die kamen nie klar miteinander. Ja, er war Chefkonstrukteur und die Konstrukteure, die Flaschen, die Karosseriekonstrukteure waren ja eigentlich auch die Designer. Hm. Ja, früher wurden die Autos, wenn sie die runden Formen sehen, das ist ja nicht, weil die toll aussehen und weil die jemandem gefallen haben. Die waren materialgerecht, man konnte nicht anders. Ja, weil teilweise geklopft wurde und das Blech war nicht so toll, ja. Also ich habe dann später einen Fiat 125 gefahren, der nur eine Ziehtiefe am Kotflügel so groß hatte, knapp 100 Millimeter. Hintergrund war, dass die schlechte Bleche verwendet haben und die fingen auch immer da an zu rosten.
Also
Käfer mit seinen Kotflügeln vorn. Dieses wahnsinnsrunde Ding da, das war undenkbar, ja. Okay. Aber das ging ja auch nur, alles am 356 und so angelehnt, also auch große, runde Formen. Ja. So ging das, aber irgendwie kleine Dinge, das ging nicht, ja.
Da wäre das zu spröde gewesen,
ne? Ja, nee, es war so, das Blech, es gibt da verschiedene Blechqualitäten und die beste Qualität hat keine Walzlunker drin. Wenn das ausgewalzt wird aus dem vollen Stahl, immer dünner, dann bilden sich ja so Walzhaut. Mhm. Und diese Walzhaut, wenn die nicht irgendwie entfernt wird, dann wird die mit eingewalzt. Und dann waren so Mikro-Walzhaut irgendwo drin. Mhm. Und das waren die Stellen, die dann gerostet haben. Es gab ja keinen Unterbodenschutz oder so. Das hat man ja nicht gehabt. Ne? Ja. Und die Winter oben im Norden, die waren schon hart, auch hier unten. Ja, also als wir anfingen, ich wusste, am 1. Januar sollte ich anfangen. Wir waren hier schon vor Weihnachten hier runtergekommen, in die Wohnung rein und dann fing das furchtbar an zu schneien. Dann bin ich zweimal nach Zuffenhausen raus. Der Ort war nicht so wie hier. Da waren die Misthaufen hier vor der Tür. Es wurde nicht geräumt. Man musste irgendwie gucken, wie man aus dem Ort rauskam. Und ja, und dann geguckt, wie es auf der Autobahn, wurde auch nicht geräumt. Ja. Und ich kam dann am 2. Januar in Zuffenhausen an. Ich hatte mich dann endlich hier durchgeschlagen, da bis nach Zuffenhausen zu kommen, da war das Werk zu. Dann Pförtner da, ja, was willst du denn hier? Naja, heute mein erster Arbeitstag. Ich sage, Junge, kannst du wieder nach Hause fahren? Am 7. Januar geht das bei uns erst wieder los. Ja, wieso? Ich hier heute. Hey, heute ist keiner da, kannst du wieder nach Hause? Und ja, aber was mache ich jetzt? Irgendjemand, ich bin jetzt hier pünktlich hier, ne? Und Parkerei war so gut wie gar nicht möglich, weil in Zuffenhausen hatten sie riesen Schneeberge aufgetürmt. Ja, okay. Du konntest nirgends an die Straßenränder parken. Ja, ich telefoniere mal der Pförtner, ich guck mal, ob im Werk 2 jemand ist, weil da war der Betriebsarzt und das Gewerkschaftsbüro.
Waren Sie gleich wieder in der richtigen Abteilung?
Tatsächlich, der Blank war da. Ja, als Boss. Ja. Ja, Junge, was machst du denn jetzt hier? Ja, so und so. Oh, da komme ich dann auf dich zu. Kannst eigentlich gleich Blanke unterschreiben? Bist du Gewerkschaftsmitglied? Nein, bin ich nicht. Ja, dann kannst du gleich Blanke unterschreiben. Sag, halt, stopp, du mal langsam. Ja, ich komme da gerade aus dem Betrieb und da haben wir uns, was kostet das bei euch? Ja, so viel von deinem Gehalt. Ja. Unterhalten wir uns später nochmal drüber. Ja, dann kannst du jetzt erstmal nach Hause fahren. Kommst du am 6. wieder.
Ja, okay.
Ja, und beziehungsweise am 7., der 6. war Feiertag. Ja, ja. So viel zu allen Feiertagen, ja, genau, die wir ja hier feiern.
Kleiner Brückentag genommen.
Ja, und dann kam ich da runter, da war aufs Büro nur halb besetzt, weil ein paar, die hatten noch verlängerten Urlaub, unsere Chef sowieso, der Klee war da, aber die Porsches, die waren noch in Zell am See. Mhm. Und ja, traditionell traf man sich dann da Weihnachten, Pierch und Porsche. Mhm. Das ist auch so eine Geschichte. Zu den Reibereien. Der Buzzi war meines Wissens nach der Einzige, der immer wieder zwischen allen vermittelt hat. Mhm. Selbst der Ferry und die Luise, die waren sich auch oftmals nicht grün. Und die Luise hatte oft die Oberhand. Und die Familie hat meines Wissens nach bis zum heutigen Tag entscheiden die immer noch über die Modelle. Letztendlich, das letzte Go kommt von der Familie. Auch der Wolfi ist da Wopo. Der ist da, glaube ich, auch immer noch tief mit drin.
Also Wolfgang Porsche, aber der ist ja Aufsichtsratsvorsitzender. Also
ja,
von daher.
Mit seinem Pirch, der das Büro in Salzburg hat. Die zwei sind ja, glaube ich, da. Die vertreten die Familie. Ne? Mhm. Ja, dann, wie gesagt, war ich an den vier- bzw. Fünftürer dran. Der starb dann ja mal, so ganz kurz mal. Da waren ein paar Wechsel da. Und die VWler waren eigentlich mit der Antriebsart, waren die nicht einverstanden. Und dann haben wir erfahren, dass parallel dazu beim Giugiaro ein Auftrag
der Golf
lanciert war.
Golf 1. Und, Golf 1. Und da muss man sagen, der EA 266 ist der Wagen mit dem Unterflurmotor hinten. Ja. Ne? Also das war ja irgendwie auch unglücklich vom Fahrverhalten, glaube ich.
Ja, aber der Hintergrund war, man hatte die Rennerei im Kopf. Man wollte Mittelmotor fahren. Ne? Mhm. Und das hatte man versucht zu verkaufen. Da war der Pierre, ich war ja da schon tüchtig dran beteiligt an der Geschichte, der Ferdinand. Ne? Mhm. Und ja, das war, es war eine Katastrophe, wenn sie da mit, wir hatten ja immer noch Konstrukteure, hatten die weißen Kittel an, die Designer auch, ja, nur die Modelleure kriegten, was hatten die denn? Die hatten nachher einen grauen Kittel zu Anfang, wie die Werkstattleute, war Werkstattmeister, die Monteure hatten rote Kutten an und Konstrukteure liefen weißen Kittel, Rechnungsabteilung, alle weiße Kittel mit Porsche-Schriftzug drauf, ja, die Firma hat auch gewaschen. Da bin ich mit dem Schröder, auch dem auch Karosseriekonstrukteur, bin ich mal an so einem Fahrzeug vorbei und da lief der Motor, der gab gerade Gas, dann mal zack, zog den Kittel an das Gitter ran. Ne? Also, ich sag mal, thermisch hätte es schon Probleme gegeben. Ja. Ja. Aber es war der Umstieg auf einen wassergekühlten Motor. Mhm. Ja? Und vorn war ein Riesenkofferraum. Dann kam die, das Projekt war eigentlich weg. Dann kamen die Opel-Leute. Und Wolfgang Möbius war der erste von Opel, von der ganzen Opel-Truppe, der vorgeschickt wurde. Lapin kam danach, Reisinger kam nach, Söderberg kam nach. Jürgen Meyer als Ingenieur kam auch noch von Opel dazu. Wurde die Mannschaft aufgeblasen. Und Lapin und Pirch waren auch ein Herz und eine Seele. Lapin brachte es aber fertig, nie zwischen den Stühlen zu sitzen. Er hat also sowohl den Porsches gedient, wie auch dem Pirch. Und er war für den Pirch, glaube ich, insofern sympathisch, weil Lapin eigentlich Wege gegangen ist hier, die zu Anfang ungangbar schienen, aber dann mit entsprechendem Einsatz und viel Elan dann doch sich durchgesetzt haben. Und das war genau Pirch seine Sache.
Gibt es ein Beispiel? Also es gibt ja einmal diesen psychedelischen 917. Das ist doch auch so ein Lapin.
Schlimmer war eigentlich die Sau.
Ja, genau.
Diesen bunten Hippie. Das war ein Entwurf von einem amerikanischen Designer. Also wenn immer steht da Lapin. Mhm. Lapin hat ja nur abgesegnet. Okay, oder den Pirch dazugeholt und dann dafür gesprochen, dass man es so machen sollte. Ja. Das war ein Dave Fleming. Riesenlanger Kerl, kam auch von Opel. So mit Schnurze, sah aus so wie so ein englischer Sergeant. Ja, da fehlte ihm nur noch der Stock unterm Arm. Aber er war schon hippiemäßig. Auch seine Frau die kam dann mit dem bunten Tuch schon mal, wenn so Familientreffen waren.
Sie hatten vorhin gesagt, von dem Ärger zwischen Erich Kommender und Butzi.
Ja, haben Sie das ja, das war also so, alles, was der Butzi an Ideen hatte, das tauchte nichts. Mhm. Und die Leute haben sich seinerzeit ja insofern immer schwer getan, etwas richtig umzusetzen, weil wurden 1:5 Modelle gemacht. Mhm. Es wurde ja nur entworfen und dann war ein Modellschreiner da, der die Modelle in Holz geschnitzt hat. Mhm. Und wenn die Form entsprach, dann wurde die abgetastet und in 1:1 übersetzt. Mhm. Und der Eugen Kolb hat das mal geschildert und hat gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass dann von 1:5 auf 1:1, das sah aus wie, also die Alpen waren nichts dagegen. Und das heißt, man musste dann die Form schon irgendwie straken, nannten wir das. Das waren also, ja, man hatten so eine Dachlatte oder ja so eine Latte, die man dann gebogen hat. Um einen Punkt rum hat man die dann gebogen über verschiedene Punkte und hat dann versucht, so zu vermitteln dazwischen. Und das genauso in der anderen Ansicht auch, da musste das ja dann auch stimmen. Ja, und das war eigentlich schon eine Mordsarbeit. Und es gab ja dann richtig eine Strakabteilung, die nur die Oberflächen geglättet haben. Ja. Okay. Okay. Und das waren eigentlich auch Formgestalter, muss ich sagen. Mhm. Und da entbrannte ja dann später, wer hat die Form vom Elfer entworfen? Wer war der Erste?
Heute noch die Frage.
Wenn man so will, sind die Strakleute, der Schröder und Kommender nicht, weil der Schröder fand diese Straklatten. Der hatte sich Holzlatten gemacht, so schöne dünne Dinger, die man entsprechend biegen konnte, wo Spannung drauf war. Und sonst hat man große Kurvenlineale gehabt früher. Mhm. Also bei Rheinsthal-Hannomark haben wir, als wir den Sprinter gemacht haben, noch ein großes Planbrett gehabt, weil man keine große Tafel hatte, wo man das aufspannen konnte. Und da war es dann immer so, wer an dem Morgen dann frische Socken hatte, der durfte dann auf das Brett und durfte dann da. Und da hat man mit Gegengewichten, hat man diese Schlaglatten gehalten, die hat man dann verschoben, dann geguckt, ja, könnte sein, Strich gezogen, Latte weg, kontrolliert, das Gleiche übertragen in die andere Ansicht, weil sich ja dann das auch mitgeändert hat. Und so sind die Formen eigentlich entstanden. Und so 1:1 Modelle hat man in dem Sinne ja zu Anfang gar nicht gemacht.
Ja, okay.
Ja, erst später, wo man dann entsprechende Materialien hatten und teilweise wurde auch in Gips gearbeitet. Ja, Daimler-Benz hat bis in die 70er Jahre rein noch 1:1 Modelle in Gips gestaltet. Ja, und aber das war schlecht zu ändern und weil man hat immer Materialien gesucht, die formbeständig waren und unabhängig von Temperaturen.
Okay, ja, klar.
Deshalb waren später auch dann in den Studios, waren die Grundplatten, die Modellplatten waren beheizt später. Da war Ölheizung drin, immer auf gleicher Temperatur im Studio, die Klimaanlage war abgekoppelt von der restlichen Klimaanlage am Gebäude, weil wir immer konstante Temperaturen haben wollten. Es wurde ja abgemessen, manuell noch per Nadel und Messblatt geschrieben, X, Y, Z. Und dann übertragen, punktemäßig übertragen und dann grob mit dem Tape, irgendwo habe ich glaube ich so ein Ding mitgebracht, mit dem Tape war es dann später einfacher, da brauchte man kein Kurvenlineal.
Ja, das stimmt, da haben sie es abgeklebt, ne, an der Wand.
Bitte?
Und da haben sie es einfach so abgeklebt, ne?
Dann haben wir die geklebt an der
genau.
Tafel. Ne?
Aber jetzt nochmal zu Commander und Butzi. Und Sie sagen, diese Strackleute, dass die eigentlich da den Strich gezogen haben. Es geht ja immer um die Grundform des Elbers eigentlich. Ne?
So, und da gibt es eine Geschichte von einem Ingenieur, Hans Epple, der leider im Januar gestorben ist, war der Kanzler der Jungen, war das älteste VfB-Mitglied.
Oh, ja. Okay.
Ja. Und leider gestorben. Und der war auch als Studioingenieur mit dem Jakob Bauer zusammen. Das waren die von der Karosseriefabrik Reuter rüberkamen. Mhm. Porsche hat ja keine eigene Karosseriefabrik gehabt. Mhm. Reuter war eigentlich im Werk 2, glaube ich, angesiedelt. Mhm. Und dahinter irgendwo, wo dann später Dürr die Lackierfabrik war. Also jedenfalls das Werk 2 war eigentlich ursprünglich Reuter. Mhm. Und die waren die Verbindungsleute. Und zu dem Commander Butzi muss man sagen, welche Art von Form der Butzi vorgeschlagen hatte, es war nie in Ordnung. Der Commander bestand drauf, seine Form ist die einzig richtige und so. Und der Butzi war da relativ unglücklich. Und der Heinrich Klee war der Modelleur, der die Formen für den Commander machte.
Mhm.
Und irgendwann hatte der Commander mit dem Butzi den Ärger wohl dicke. Dann hat er gesagt, du, geh mal dahin zu dem Modelleur, dem Klee und guck mal, vielleicht kannst du dich da mehr verwirklichen. Weil Butzi war, skizzenmäßig war er nicht so gut. Er hatte Ideen, die konnte er grob skizzieren, aber jetzt eine tolle Designzeichnung zu machen, das war nicht seine Sache.
Also dreidimensional.
Er war mehr so händisch, war er mehr unterwegs. Ja. Und da war da beim Klee eigentlich ganz gut aufgehoben und lernte da natürlich unheimlich viel. Klee und er verstanden sich gut und Klee zeigte ihm dann, wie man dann Modelle kreiert und so weiter und wie man auch irgendetwas neue Ideen reinbringt, sodass die eigentlich diese Form gemacht haben. Und jetzt kommt die Geschichte vom Epple. Der Epple kam runter in dieses Studio, was dann, die hatten dann einen separaten Raum und Klee war aber, wie gesagt, immer noch dem Commander unterstellt. So, und jetzt kam der Epple da runter und von Reuter her und sollte gucken, was irgendwie mit der Karosserie wieder 356, was lief oder 11er. Und dann hat der Butzi ihn rübergerufen und hat gesagt, Mensch, Herr Epple, wie sieht's aus? Können Sie mal eben hier auf dieses Package gucken? Da waren also Notsitze da und die zwei Sitze und Motor war da irgendwo als Heckmotor drin, aber ein Vierzylinder.
Mhm.
Und da hat er gesagt, ja, was würden Sie jetzt da mal machen? Und dann hat der Epple dann eine Starklatte genommen und hat die so da drüber gehalten, so Kopffreiheit da und hinten über Motor weg und vorne war die Windschutzscheibe, so. Und da hat der Butzi anscheinend wohl mal einen Strich nachgezogen. So, und dann haben sie so geguckt und gesagt, ja, so könnte man das vielleicht machen. Das ist die Geschichte, die ich vom Apple gehört habe, wo der Apple sagt, jetzt kannst du überlegen, war ich derjenige, der die Schlaglatte so gezogen hat, oder war der Butzi, der die nachgezogen hat mit dem Bleistift? War er der Erste. Auf jeden Fall hatte er dann auch den, hatte auch Kontakt zum Professor, weil der war, mischte sich ja, Professor war auch immer wieder im Studio und auch bei dem Klee und so haben sich die Modelle angesehen, mit Commander und auch ohne. Und der Apple hatte gesehen, dass die irgendwo einen Sechszylinder in Arbeit hatten. Das wusste der Professor gar nicht. Die haben irgendwo, man, die wollten mit dem Vierzylinder nichts mehr an der Backe haben, war auch Leistung gefragt natürlich. Ja. So, und da hat er den Professor mal gesteckt, wissen Sie eigentlich, dass Sie da, oder dem Butzi auch, dass ihr mit einem veralteten Ding da arbeitet, der Vierzylinder, die sind an dem Sechszylinder dran, da fielen die aus allen Wolken. Gut, hat keine großen Probleme dann gegeben, sondern die haben sich das angeguckt und dann so kam der Sechszylinder eigentlich zustande dann. Ja. Und der Butzi merkte dann halt, stopp mal, jetzt auch mit dem Klee zusammen, das funktioniert ja und konnte dann auch ein bisschen Formen kreieren, mit reinarbeiten und stellte auch Formen dem Commander vor. Mhm. Und Commander war natürlich ehrenkäsig, hey, das war nicht seine Sache, nein, das wird er anders machen und so. Und irgendwann hat der Professor dann mal alle zusammenkommen lassen und hat gesagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, das hin und her hier, das belastet eigentlich alle, jetzt müssen wir mal klar Schiff machen, was machen wir denn jetzt? Und da hat der Commander sich hingestellt, also willst du die Form haben oder willst du die Form haben? Und da hat der Professor dann gesagt, die Form, das war die vom Klee und Butzi.
Okay.
So, und da vor versammelter Mannschaft, Commander natürlich brüskiert, ja, und hat da trotzdem immer noch seinen Kram weitergemacht gegen den Porsche und gegen den FA und hat immer Argumente gehabt, dass technisch Dinge nicht umsetzbar waren. Mhm. Und da kamen die Ingenieure ins Spiel, dass dann der Klee und der Butzi geguckt haben, Mensch, da waren doch welche, der Jakob Bauer und der Epple, die hatten ein Formgefühl und wollen die nicht. Und die haben sie dann ins Studio geholt. So, jetzt konnten die ganzen Entwürfe bearbeiten und gucken, geht das so umzusetzen? Noch ein bisschen Rat den Designern gegeben. Mach das mal so und hier und kannst du damit leben? Machst du mal da ein bisschen anders und dann so. Und das heißt, wenn dann eine Präsentation kam, dann war die auf Machbarkeit abgeprüft. Mhm. So, und damit waren den Konstrukteuren natürlich Wind aus den Segeln genommen. Die konnten jetzt nicht mehr dagegen schwätzen, weil sie das nicht haben wollten so, sondern es ging halt so aus.
Ja.
Ja. Und so wurde dann, und das machte sich bezahlt, also die zwei waren da richtig aktiv tätig. Und das ging dann später beim 928 so weit, dass der Theo Bauer aus Pappe die 28er Grundstruktur schon zusammengeklebt hat. Und ich habe nur gestaunt, wie das funktionierte, weil Porsche hatte bis dato von selbsttragenden Karosserien als Monocoque null Ahnung. Mhm. Ja, selbst der Elfer Targa war ein Riesenproblem. Das Ding, der Targa-Bügel ist ja eigentlich nur gekommen, weil sie das Cabrio nicht steif gekriegt haben. Ja, der verdrehte sich. Dann haben sie da nochmal ein Blech reingeschweißt und da nochmal eins, was nie rausgemacht wurde. In der Produktion später, wo das dann durch den Bügel auch versteift wurde. Der Bügel hatte zwei Gründe. Einmal die Karosserie zu versteifen und zum anderen den Überschlag. Weil Cabrios gab es in der Zeit, war in den USA, waren die Cabrios verboten, weil viele Unfälle mit Cabrios passiert waren. Ja. Diese riesen amerikanischen Cabrios, wenn die sich mal überschlagen haben, dann war alles flach.
Ja, klar.
So, und dann war die tolle Idee, machen wir diesen Bügel, nehmen das Dach raus, können wir zusammenfalten. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch eine steife Karosserie. Mhm. Die alten Bleche sind da ewig drin geblieben. Die haben sie lange nicht rausgemacht. Weil es wurde ja nur gerechnet mit dem Rechenschieber. Wenn sie einen Konstrukteur gesehen haben, der hat in seiner obersten Brusttasche hat er immer so einen kleinen Rechenschieber drin gehabt. Und wurde geschoben. Ne? Und der Jakob Bauer, der bastelte aus Pappe im 1:5, hat der praktisch eine tragende Struktur zusammengeklebt. Mhm. Hat verschiedene Pappdicken gehabt, die farblich unterschiedlich waren, hat einen Quadratmeter Pappe gemessen, wusste, wie viel er da verarbeitet hatte, aufgrund dessen, was er rausgeschnitten hat, und konnte aufgrund dessen sogar das Gewicht schon in etwa bestimmen, was dabei rauskam. Eine ganz tolle Sache. Ja, da hat er mir mal erzählt, dass man früher sowas sowieso gemacht hat. Auch die alten Dombauer haben ja ihre Modelle, wenn sie so sehen, wieso solch gotische Bögen und sowas haben. Ja. Die haben ja alle, mit Sandsäcken haben die diese Kräfte ausgeglichen, geguckt, dass überall Gleichgewicht herrschte. Ja. Wenn Sie mal Kölner Dom oder solche Dinge ansehen, ja, die Kathedralen da, die alten Dombauer haben das alles schon mit Modellen, haben die das schon ausgeglichen. Die wussten genau, überall null Träger drin, dass die, also die Kräfte sich gegenseitig aufheben. Und der hatte das so gemacht. Und da haben wir schon mit einer kleinen Federwaage, konnte er schon, hast du die Träger vorn gehalten, dann hat er hinten irgendwo gezogen, so, und dann konntest du schon sehen, wie weit verformt sich das Ganze. Also immer eine ganz tolle Sache.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn, oder? Wie man früher Autos konstruiert hat, vor CAD und den ganzen Computerhilfen.
Also das war eine der interessantesten Zeiten mit. Und Lapin hatte natürlich neuen Wind reingebracht. Die Opel-Leute, die kamen daher mit Methoden und wie gesagt, und hauten auch Geld rein. Und das war dann, die waren auch zu überzeugen natürlich, dass man jetzt eine Platte zum Beispiel im Boden einbauen muss. Ja, damit man das Fahrzeug wenigstens im Raum von gleicher Höhe betrachten kann und nicht auf dem Stuhl steigen muss, um ein Auto zu beurteilen. Weil man war zu sehr wetterabhängig. Gibt da Fotos vom 928, wo wir immer im Hof wieder draußen waren, ja. Und jedes Mal, wenn es speziell im Winter, wenn es kalt war, dann hatten die Modelle Risse, dann waren sie zusammengeschrumpft, die musste 2 Tage stehen lassen, bis sie wieder auf Temperatur waren. Wobei in Zuffenhausen war, weil wir sowieso keine Klimaanlage hatte, war das egal. Ja, aber nachher in Weisach, da ging es dann richtig zur Sache, ne? Da, also, wenn da Präsentation war und die Vorstände oder die Geschäftsleitung sich da verspätet hatte und wir unsere Modelle zu lange draußen standen, dann waren Reparaturen angesagt anschließend.
Weil die so aufgerissen sind, ja.
Das hat Risse teilweise bis zu 10 Millimetern gegeben. Ne? Und obwohl wir unten drunter Stahlrahmen hatten, die spannungsfrei geglüht waren nach dem Schweißen, dass also da alles in Ordnung war, wo man drauf aufgebaut hat. Aber da war immer Holz und Schaum noch wieder drauf. Man musste sich immer Freiheiten halten, falls irgendwo noch mal die Außenhaut so verändert wurde, dass man doch tiefer wieder reinging in die Form, dann sollte man nicht auf Stahl kommen, weil dann war Holland in Not. Wenn sie da mit der Flex ran mussten, mussten irgendwas rausschneiden. Und meist waren das dann auch noch tragende Teile. Ne?
Ah, ja, okay.
Und das war auch unsere Aufgabe, dann, dass wir unsere eigene Modelliergestelle gebaut haben, konstruiert haben, die wir dann zum Schweißen weggegeben haben, modulbauweise, dass man Kotflügel abbauen konnte, man konnte die Türen rausnehmen. Mhm. Also es war ein Grundrahmen da, der auch adaptierbar war in der Länge, konnte man auch zusammenschrauben, hatten gefräste Messplatten, also Messpunkte dran, dass die wirklich absolut top gerade waren. Und da konnte man den Kotflügel separat modellieren, da hat man wieder dran gesetzt, eine Haube für sich, Bugteil für sich und so konnte man ein ganzes Auto wie in so einem Lego-Baukasten, konnte man die Teile zusammensetzen. Ne? Da waren Aufnahmepunkte da, wo man dann reinschrauben konnte.
Faszinierend. Und Sie waren aber nie so der am Zeichentisch gesessen und gemalt hat, sondern Sie waren auch immer so das Bindeglied zwischen Ingenieur und Designer, oder?
Aufgrund dessen, dass ich mit dem Richard Söderberg zusammen in so eine Konzeptabteilung gebildet habe. Das war beengt in Zuffenhausen, später zog eine Flaschenerei um. Dann waren wir auch im Innenhof. Der Versuchsinnenhof war abtrennbar vom vorderen Bereich, wo die Reparatur war, über so ein großes Schiebetor. Und da gibt es dieses Foto mit dem 917, wo die alle in einer Reihe stehen da. Ja. Das ist im Hinterhof von der Entwicklungsabteilung gewesen. Okay. Und da weiter hinter war die Flaschenerei ein Raum frei geworden, ging auch so eine Rampe hoch, weil es war nicht ebenerdig. Und den haben wir dann als Studio bezogen, wo wir den 928 Exterior weitermachen konnten. Mhm. Weil vorn parallel dazu ja der 924 lief, also als EA4, weiß ich was, VW-Entwicklung. Ja, auf jeden Fall, das lief vorn. Und das hatte natürlich Priorität, ja, weil da gab es ja Geld dafür. Ne? Ein Entwicklungsauftrag, der dann nach dem Sterben des Golf-Nachfolgers waren wir da an dem drin. Zum Golf-Nachfolger noch ganz kurz eine Geschichte. Die Opel-Leute, Möbius führend, überarbeiteten die ganze Karosserie. Es sah wirklich toll aus, das Ding. Und dann wurde auf die Schnelle wurde das Modell abgeformt. Es wurde in GFK abgeformt, als Fahrwagen zusammengebaut. Mhm. Und Piech und Bott fuhren bei Nacht und Nebel abends um 11 nach Wolfsburg. Der letzte Versuch, nochmal Geld in dieses Projekt reinzukriegen, war wieder ein neuer Vorstand bei VW. Und wir präsentieren jetzt dieses Modell mit dem Unterflurmotor, aber völlig andere Karosserie. Wir präsentieren das. Und da waren die morgens um 5 oder um 6 standen die in Wolfsburg vorm Werkstor und haben auf den Chef gewartet. Der kam, dann haben sie dem das Auto gezeigt. Daraufhin durften wir ein Jahr nochmal an dem Projekt arbeiten. Und das hat also schon wieder mal Porsche, sage ich mal, den Kragen gerettet. Mhm. Ja, weil wir hatten nichts anderes. Die 11er Stückzahlen waren nicht so doll. Mhm. Das ging runter und man hatte den 28er hatte man freigegeben. Fuhrmann kam ja dann auch noch dazu. Unter dem Fuhrmann wurde ja der 928 gemacht.
Wie haben Sie das denn gesehen, dass der 928 den 911er ablösen sollte?
Es war immer der Wunsch von der Familie, beim Opernball mit dem eigenen Fahrzeug fortzufahren. Mhm. In Wien. So, und sie fuhren immer mit dem Daimler oder mit dem Jaguar. Butzi hatte einen Jaguar-Limousine. Dann hatten sie die Frauen von Pirch und dem Butzi fuhren die großen Stationcars. Haben sie immer darüber geschimpft, dass die Frauen, die Männer denen diese großen Autos angehen. Aber die mussten die Kinder ja irgendwie immer unterbringen, wenn sie in den Kindergarten gefahren haben und so. Und ja, also es war immer der Wunsch, ein viersitziges Fahrzeug zu haben, das eben mit Frack und Abendrobe beim Opernball vorfahren konnte.
Okay, ja.
Da war der Commander übrigens auch dran, hat versucht, einen viersitzigen 356 zu machen, ja.
Ah, okay.
Der aber auch nicht angekommen ist, aber man hat Modelle gebaut, also 1:1 Fahrzeuge, mhm. Ja. Und dann kam der 28 die Idee auf, es war, man musste auf Wassergekühlte irgendwie rübergehen. Und wenn schon, dann gleich großvolumig für den Amerikamarkt. Die Amis mit ihr 6-7 Liter Hubraum, ja. Da wollte man da auch rein. Und der 28 im Anfangsstadium aufgrund vom Pirch war so ausgelegt, dass man ihn auf 7 Liter hätte aufbohren können.
Ja? Das war schon gut, oder?
Da haben wir Gewicht mitgeschleppt ohne Ende.
Ja.
So gesehen war das natürlich eine Sache.
Ja.
Die hätten einen Viersitzer gehabt, allerdings nur als Zweitürer. Weil da waren die Designer wieder dran. Der Wolfgang Möbius, der wollte auch vom Lapin gestützt das Fahrzeug möglichst nicht verändert haben, seinen Entwurf. Ja. Der 28 war eigentlich auch kein Viertürer in dem Sinne.
Nee.
So, ja. Und später hat man ja auch nochmal versucht, dem Professor ein Geschenk zu machen, indem man so eine Art Stationcar davon gemacht hatte.
Ja.
Das war aber alles nur aus der Not her, weil da war ein Geburtstag, man hatte nichts und so ging das weiter. Ja, und ja. Ja, und 28, das war eine harte Geburt, war auch eine Präsentation, es sollte ein Viersitzer sein, hinten mit der Dachform, es saß kein, der 95 Perzentil passte nicht rein.
Mhm.
So, wir waren kurz vor der Präsentation, ich hatte ein Tape gemacht mit dem Wolfgang zusammen, einen Seitenschnitt, wo die beiden Passagiere da drin saßen und oben guckte der zum Dach raus. Und die Form außen stand, aber das Modell war ja auch entsprechend. Ja.
Ja.
Und wir hatten immer gehofft hier, dass wir den Hintersitz weiter absenken konnten, dass die Mulde weiter runterkam.
Ging nicht, ja.
Weil mit angezogenen Knien hätte man drin sitzen können, sitzen ein bisschen weiter vor. Mhm. Einstieg war ja eine Riesentür, ja, die auch dadurch bedingt war, dass der Schalltafel mit dem Cockpit rein musste.
Ja. Ja.
Ja, Zusammenbau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Lapin kam dann und sagte, du schneid aus dem Oscar in der Mitte was raus. Ja, die merken das so. Mach da was raus.
Also der Oscar ist dieser Mustermensch.
Dieser Mustermensch, ist, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich habe dann den gekürzt hier und dann kam Präsentation. Ja, also Viersitzer, jo, alles abgenickt, alles fertig. Und der Alp stand davor und hat gesagt, da stimmt was nicht. Das kann nicht sein, da hinten, der 95 Perzentil passt da hinten nicht rein. Was habt ihr da für einen drin? Guck, steht doch dran, 95 hier. Gut, Präsentation war gelaufen, Form war abgesegnet, Familie war glücklich. Es war so nachgeplänkelt, Lapin, Pirch und Butzi war auch schon weg, waren nur noch die zwei da. Und dann kam der Alp dazu, hat den Meterstab mitgebracht und hat gemessen. Herr Pirch, Kommen Sie mal her, schauen Sie, ich habe es geahnt. Schauen Sie mal, die Höhe stimmt doch gar nicht. Das kann gar nicht sein. Und ich habe es gewusst. Lapin, was hast du da gemacht? Ja, keine Ahnung. Ich dahin. Ja, was ist da? Oh, habe ich mich da vertan? Wir können doch noch absenken. Ist das Ding wohl verrutscht, als wir ihn angetackert haben und nachgezogen haben. Ja, und schauen Sie, das geht doch nicht. Und da müssen wir noch mal drüber reden und so. Da peile ich Ihnen auf die Schulter. Ich glaube, schauen Sie, Herr Alp, da kommt es leider zu spät. Es ist alles verabschiedet und wir werden nicht noch mal bei Null anfangen. Schauen Sie, wie Sie das hinkriegen. Es bleibt, die Form bleibt so wie abgesprochen aus. Das hätte alles geklappt, wenn wir nicht auf ein Automatikgetriebe hätten gehen sollen, wollen.
Ach so, das war das Transaxle und der hat hier zu viel Platz gebraucht.
Transaxle, ja, das Getriebe, das Schaltgetriebe passte noch. Man hätte die Mulde hinten den Tunnel kleiner machen können, hätte alles gepasst. Wäre wunderbar gegangen. Okay. Diese 10 oder Dings Zentimeter, die hätten wir gepackt, das wäre locker gegangen. Ja. Mhm. Weil es ging gar nicht mal so um die Höhe. Wir haben den dann ein bisschen schräger gesetzt. Dann ging auch der Kopf oben runter. Aber die Breite war halt da so. Mhm. Jetzt konnten sich Porsche kein eigenes Automatikgetriebe leihen, es wurden Daimler-Getriebe gekauft. Und das blöde Daimler-Getriebe, weil das Ding natürlich vorn saß, hatte genau da die Anlasserhutze dran.
So.
Und Daimler war nicht bereit, die Form zu ändern, für uns einen Einsatz in die Gussform reinzutun, dass sie diesen Anlasser da weglassen wollten. So, und diese olle Ausnehmung für den Anlasser da, die hat uns dann die Sitzmulde beschränkt.
Okay.
Und da haben nachher, wir sind ja im Interieur nachher noch tief in Weisach in dem Interieur drin gewesen. Mhm. Da haben wir dann Tricks gemacht hier, das war bis heute noch, dass die Sitzpolster zum Tunnel hin waren, die gegen Null ausgedünnt. Also mit Leder, war nur noch Leder und da war kein großer Schaum mehr drin. Immer die drei Nähte nur. Man konnte drin sitzen, es ging. Ja. Aber ein etwas breiterer, der hatte keinen Platz. Der quetscht er sich rein, wie in so einen Schalensitz. Ne? Mhm. Ja. Und dann kam ja noch dazu, dann wollten sie plötzlich ein Schiebedach haben. Dann war der Schiebedachmotor, das ganze Gedöns war da genau dahinter. Ja? Die Heckscheibe war so groß, dass man Sonnenblenden hinten einbauen musste,
ja, stimmt,
weil den Passagieren da hinten die Sonne natürlich aufs Hirn gebrannt hat. Ne? Aber Wolfgang Möbius war nicht dazu bereit, auch beim Facelift, an der Form, an der Grundform was zu ändern, so dass hätte etwas anders aussehen können. Nix, die haben mit Engelszungen geredet, die haben so einen Power da gehabt, auch bei der Familie den Rückhalt hier, nix, wurde nicht geändert. Mit Ach und Krach hinten den Flügel noch draufgebracht, ja, das hat gerade so geklappt und das war's dann. So, und Butzi baute dann die ganze Abteilung weiter auf, um dann auch wieder zurückzukommen. Als ich hinkam, hatten sie ein externes Projekt, war mit Arova. Da haben sie eine schwimmende Insel konstruiert, so aus Einzelteilen zusammenzusetzen. Wir hatten einen Skibob in Arbeit, der war schon fertig. Und einen Schlitten in Kunststoff geschäumt. Mhm. Aroma war eine Kunststofffirma, die so Schaum, so wie heute Bauschaum, so braunes Zeug, gelbes Zeug herstellte. Und die suchten weitere Vertriebsmöglichkeiten. Da hatten die den Auftrag hochgezogen, das lief ganz gut.
Okay.
Und Porsche war immer Konstruktionsfirma. Und nachher, später, dann auch mit Linde war ein Glückszufall. Wir haben ein Airbus-Cockpit gemacht, war ein Glückszufall, obwohl wir null Ahnung hatten von Fliegerei. Wir sind wochenlang in Fliegern mitgeflogen, um zu gucken, wie die Piloten da fahren, was die da alles machen. Mhm. Da hatten sie damals noch einen Flugingenieur mit dabei, was mein früherer Freund bei Lufthansa ist, war ja Flugingenieur. Und mit dem Airbus, mit dem, was war es? 707, glaube ich, oder so, da wollten die den Flugingenieur raus haben, um Kosten zu sparen.
Ja, okay.
Und wir haben dann, das Cockpit war Fly-by-Wire, also nur noch elektrisch gesteuert. Mhm. Und das, wo wir das erste Mal reinkamen, wir haben uns immer gewundert, warum die Piloten so dicke Sicherheitsschuhe, Stiefel anhaben. Ja, da liefen die Ketten liefen zwischen den beiden durch, wo die ihre Steuersäule da bewegt haben.
Ach so, okay.
Hör auf, dort. Aber hinterwäldig Tobak, Anno Tobak. Ja, da haben wir den, alle hatten irgendwelche Schafsfälle auf ihrem Sitz drauf, bei Langstreckenflügen. Weil die Sitze nicht atmungsaktiv waren, die waren über ergonomisch total daneben. Ja, so dicke Sitzpolster, aber die haben den tat der Rücken weh irgendwann. Ja, und dann haben wir schon vorher bei der Sitzentwicklung haben wir einen Dr. Rosenberg, einen Sohn von dem Versuchsfahrer unter Hitler, der Rosenberg, der Rennfahrer.
Ja.
Von dem der Sohn.
Rosemeier.
Von dem, zu dem hat der Butzi guten Kontakt, kannte ihn nicht irgendwo her. Den haben wir dann mal eingeladen, als wir die neue Sitzgeneration gemacht haben. Der hat dann erstmal über Orthopädie, hat er uns erstmal aufgeklärt, ja, wie man wo Lordosenstütze und solche Sachen machen musste. Und das hat auch gut funktioniert, ja.
Okay.
Und ja. So haben sich dann da die Kreise wieder geschlossen. Ne? Und wir haben auch immer Sitze gehabt hier, die von der Konstruktion her das Zehnfache an Sicherheit ausgehalten haben. Mhm. Weil wir haben uns immer gewundert, warum die Sitzbeschläge so dick und schwer waren, warum man kein Gewicht sparen konnte, warum da Stahlgestelle drin waren und dick aufgepolstert wurden. Um 28 haben wir Riesenprobleme gehabt. Diese breiten Rahmen seitlich, die waren genau in dem Bereich, wo die Knie eigentlich waren, nicht? Man konnte, und dann haben wir mal eine Sitzgeneration gemacht hier, wo ich dann eine Schale konstruiert habe, die dann in sich einen Rahmen hatte, aber diesen großen, schweren Stahlrahmen nicht beinhaltete. Und dadurch, dass sie rund war, konnte man jetzt rechts und links am Sitz vorbei die Knie und die Beine abstellen. Ja.
Okay. Und wenn man hinten saß, ne?
Bitte?
Wenn man hinten saß.
Ja. Einfach, um das auch noch zu verbessern. Ja. Ne? Weil das war ja immer wieder mal gefragt, dass das nicht nur plus zwei, sondern dass man wirklich auch mal einen Erwachsenen mitnahm. Ne?
Ja. Mehrere Ziele. Wie haben Sie denn die Rettung von Porsche eigentlich erlebt mit dem Designanspruch, dass man Boxster und 911er aus einem Gesicht baut?
Ja, da war es ja so, die Verkaufszahlen gingen runter, 928 war auch nichts mehr. Der Schutz als Chef damals, der ja dann vom Boden abgelöst wurde, der hatte 28er nach USA transportiert, der war beim Händler auf dem Hof rund stand. Bei Porsche bis zum heutigen Tag. Alle war gang und gäbe, dass nur die produziert wurden, die auch schon verkauft waren. Mhm. Es gab keinen Porsche, der auf Verdacht irgendwo für die Wiese gebaut wurde. Die haben alle schon vorher ihre Verträge unterschrieben gehabt. So. Und beim 28 stand plötzlich ein Haufen Fahrzeuge in den USA. Mhm. Auf jeden Fall, da ging es dann runter und wir suchten nach irgendeiner Möglichkeit, wie kommt man aus diesem ganzen Dilemma raus? Und dann gab es ja diese in Japan, in Tokio, die große Automobilshow. Und da hat man gesehen, dass plötzlich Roadster und Cabrios waren plötzlich der große Renner. Die kleinen Toyotas kamen, MX-5 oder wie sie alle heißen und so. Und dann kam ein Fax rüber zu uns und fangt mal alle an und versucht mal in Speedster und Roadster irgend so etwas zu machen. Ein kleines, leichtes Fahrzeug, billig. Preis war nur so gegeben und alle Mann da dran, wir hatten sowieso nichts zu tun, saßen alle nur rum, ja. Und vorher war McKinsey schon ein paar Mal durchgegangen und so. Also Mannschaft war schon deutlich reduziert. So, und da fingen alle an und haben gemalt. Und als sie aus Tokio zurückkamen und Grant sagt ja, er wäre auch in Tokio gewesen, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, weil ich will es nicht in Frage stellen.
Grant
weil
Larsen.
Ich glaube, das stimmt, Grant Larsen.
Ja.
Es kann durchaus sein, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass er da war, weil kein Geld da war, sind wirklich nur die Führungskräfte rübergefahren. Selbst Lagai hatte ein Problem, da rüberzukommen. Ja? Und von uns durfte nie jemand offiziell auf eine Automobilausstellung. Wir sind alle privat oftmals rübergefahren.
Okay.
Und ohne Hotel, möglichst am gleichen Tag. Genf, morgens hin, abends zurück. Ne? Und so. Weil es einfach, für Design war nichts über. Auf jeden Fall, wir fingen an zu zeichnen. Und dann wurden die Entwürfe, wo die kamen, waren alle Designer, 10 Leute, die hatten ihre Entwürfe präsentiert. Und dann wurde der vom Grant wurde in die engere Wahl genommen und hat gesagt, okay, fangt mal an. Da hatte ich schon mal geguckt hier. Also dann mit Meicher zusammengesessen, haben wir überlegt, was muss dieses Auto eigentlich können? Dann haben wir überlegt, beschwert sich jemand beim Porsche über schlechte Bremsen? Niemand. Bremsen bestens. Schlechte Leistung? Auch nicht. Also Motor, klar, müssen 6-Zylinder sein. So, was gibt's noch? Schlechte Sitze? Nee, können wir auch verwenden. So. Fahrwerk können wir verwenden. Und dann habe ich gesehen, dass beim Lancia zum Beispiel Vorder-Hinterachse gleich waren. Die haben nur die Lenkstrebe weggelassen. Also gleiche Vorderachse war hinten, waren sie nur mit einer Strebe verbunden, war die Geschichte gelaufen. So, und dann haben wir auch gesagt, also versuchen wir mal, vorhandene Teile zu nehmen, die wir haben, egal woher jetzt, aber die schon da sind, die wir nicht neu bauen müssen. So, und so haben wir dann angefangen, ein Package zusammenzustellen. Dann kam ich drauf, was kleines Auto, Käfer, 2,40 Meter Radstand, also 2,40 Meter Radstand. So, wie groß? Man wusste, die Porsche eigentlich die bestausgenutzten Fahrzeuge, weil sitzen nur immer zwei Leute drin. Mhm. Ja, vielleicht ein paar Notsitze, aber eigentlich nur zwei. Das heißt also, Fahrzeug immer voll ausgenutzt. Ja, kein Viersitzer, wo nur zwei Leute drin sitzen, immer nur zwei Leute. Also wird es ein kleines Auto. Und ja, dann hatte man auch den Spitzer von früher her, den Spider im Kopf, so auch ein kleines gedrungenes Fahrzeug. Und ja, und dann kamen die Entwürfe und ich hatte inzwischen ein Modelliergestell gefunden, zusammen sauber gemacht und so, weil war auch so ein Thema, wir haben nie Platz gehabt, die irgendwo einzulagern. Ja. Die standen draußen vor einer Blechgarage, eine Plane drüber, wenn es ein Sturm war, war die Plane zerrissen, fing die Dinge an zu rosten und die haben Schweinegeld gekostet. Ja, weil, wie gesagt, spannungsfrei geglüht, ja, dass keine Schweißnähte mehr irgendwie einen Rahmen verziehen, alle genau die Messpunkte genau eingearbeitet auf einer großen Fräse und so, und jetzt fanden die Dinger draußen, haben wir die geputzt, kleines Ding, so, und haben angefangen mit Holz und ein bisschen Schaum, mal so ganz grob zu machen. Und wir sind ja gleich ins 1:1, wir haben kein 1:5 Modell, Zeit war gar nicht da. So, und das war noch unterm Boden. Das war nicht unterm Wiedeking. Ja. Der Boden kam von irgendeiner,
weiß ich nicht, Nixdorf.
3M oder irgendwo.
Nixdorf, glaube ich, oder?
Ja, keine Ahnung. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wir fingen damit an und irgendwann kam Wedeking dann dazu und hat man ein Gespräch und so geguckt, ja, könnte was werden. Und ja, und wann müsste er fertig sein? Und ich habe einen Terminplan gemacht bis Genf. Wir haben im März oder im Mai oder so haben wir angefangen und er hat einen Terminplan zusammengestellt, wann was sein musste. Und Meichert hat mir die Projektleitung von dem Ding übergeben. So, ich hatte eigentlich nahen Freiheit. Da gab es noch einen Professor Flegel, der Vorentwicklung war. Der wollte da immer mit reinriechen. Den haben wir dann aber irgendwann abseits gebracht, weil der eigentlich immer aufs Geld geguckt hat und wollte uns immer einbremsen. Das konnte man nicht gebrauchen in der Zeit. Und er hat mir dann aber einen Mann für das Chassis, wir konnten nur einen Rohrrahmen machen, was anderes geht gar nicht auf die Schnelle. So, und der Martin Luger war ein gestandener Konstrukteur, auch ein Österreicher, der vorher auch schon mal im Studio war. Den hat er uns freigestellt, der durfte den Rahmen bauen. So, jetzt stand natürlich, haben wir gesagt, also Vorderachse, Hinterachse gleich. Ja, wie gesagt, mit der Querstrebe fertig. Dämpferbeine rein, Bremsen, alles, Elfer und so weiter. Und wir gucken nach dem Motor, muss ein Sechszylinder hinten rein, muss auch Platz schaffen, dass du den da drin hast. Und dann nur zwei Sitze, Kofferraum vorn und hinten, wenn es geht, auch noch ein Kofferraum über dem Motor. Und ich hatte mir den Motor angeguckt, den Sechszylinder-Motor. Im Grunde genommen, der Boxermotor ja so flach, so breit, so lang. Wenn du das ganze Gedöns oben weglässt, mit Vergaser und Wasser, so alles oben dran ist, mit Gebläse und all so ein Kram, dann ist das ein ganz kleiner Motor und so, das war mein Package. Und ich habe gesagt, so, jetzt können wir die Haube so flach machen und gucken mal. Und dann ging es los, dass von USA die Botschaft kam, der Luftgekühlte ist eigentlich tot, wir erfüllen die Abgasvorschrift nicht mehr. So, und jetzt ging's los. Wie verklickern wir den Großkunden, den eingefleischten Avon, dass wir ab morgen nur noch Wassergekühlte bauen. So, und da wäre dieses Fahrzeug ja genau ideal dafür. Ja? Also wassergekühlter Motor, 24er, 44er Kühler vorn drin. So, Leitung irgendwo dahin, wassergekühlt. Dann hatten wir ja schon aus der Rennerei wassergekühlte Zylinder und Köpfe, die dann auch jemand aus der Motorkonstruktion, der wusste, wo noch was lag. Auch den Motorgehäuse haben wir gehabt, durfte kein Geld kosten, weil Meichert hatte das Budget gedeckelt. Ja. Weiß nicht, 200.000 D-Mark oder irgend sowas. Jedenfalls, es war ein Nasenwässerle. Mhm. Ja, und es war normal nicht machbar. Ja, es durfte nur, und die Auftragsnummer habe ich nie rausgegeben. Ja, wenn jemand wirklich Material einkaufen musste, dann bin ich meist mitgegangen oder ich habe den Materialschein unterschrieben, dass die Nummer ja nicht weitergegeben wurde. Jeden Morgen Um 7 Uhr habe ich mich mit allen Meistern und Obermeistern getroffen in der Werkstatt, die dann das Ding umsetzen mussten. Wir haben berichtet, wie weit sie sind, wo sie Probleme haben, wo muss ich selbst eingreifen, wo muss ich Meichert als Vorstand mit einbinden. Lagai war immer außen vor dabei, der hat da nichts mit zu tun gehabt. Der hatte mit seinen zwei Designern, Stefan Stark war der Interieurdesigner, Peter Müller war unser Modelleur, der ja praktisch kam von BMW, auch bei BMW Technik-Chefmodelleur war. Und wir hatten einen Chefmodelleur, Peter Reisinger, aber Peter Müller wollte diese ganz administrative Dinge nicht tun, also er war für Sonderprojekte und er war uns zugeteilt. Dann haben wir noch zwei Modelleure gehabt, die Sitze und das Interieur modelliert haben und ja, das war die ganze Mannschaft. Ja. So, und jeden Morgen ein Update, wie weit sind wir, wo gibt Probleme, sind wir immer im Terminplan drin. So, und dann kam Wiedeking. Jetzt kommt Wiedeking ins Spiel. Mein Terminplan, ja, ich habe ja hier so meine Bücher, meine Terminkalender, wo die Abläufe drin waren. Dann kam Wiedeking und hat gesagt, wo wollt ihr stehen? In Genf? Hey, was verkaufen wir in Genf an Autos? Das ist eine Verkaufsschau, aber da verkaufen wir keine Autos. Wir verkaufen in den USA, das ist unser Markt. Da müssen wir stehen. Lagai, wann ist die nächste Ausstellung? Ja, Detroit. Also, wir stehen in Detroit. Ich sage, Moment. Ja, da verlieren wir ein Vierteljahr, das kann nicht sein und wir sind anders getaktet. Mach, was du willst, wir stehen in Detroit, also alles klar, Meichert guckt zu, dass das läuft. Dann haben Meichert angesprochen, ich sage, ja, wenn wir jetzt beschleunigen, müssen wir mehr Mannschaft haben und wer zahlt das? Pouilleux ist gedeckelt aus. Der Dr. Gutzmer, der so eine Art Vorentwicklung damals war, vor der Baureihe, der stellte mir dann eine Kontrolleure zur Verfügung, eine kostenlos, die auf seine Abteilung lief, die Marianne Dümann-Wind, die hat dann jeden Tag up-to-date unser Budget gemanagt. Dass wir genau wussten, wo kommen wir hin. Da sind wir auf Nuller, sind wir rausgekommen. Tatsächlich. Wir haben nachher noch nicht mal Geld gehabt, die Mannschaft, nachdem das so ein Erfolg war, der Meichert so knauserig, dass er uns nur ein paar Leberkäs für eine Abschiedsfeier oder für eine Erfolgsfeier für die kleine Mannschaft, die daran gearbeitet hat, gegönnt hat. Ja. Und selbst die mussten wir zusammenraffen, dass wir gar nicht alle, die daran beteiligt waren, einladen durften. Ja. So. Und dann Wasser gekühlt. Ja. So. Und wir wären reingefahren. Jetzt waren wir auf der Ausstellung. Wiedeking, seine erste Automobilausstellung. Wir kamen da an im Schneetreiben. Es war Winter da oben in Detroit. Und ja, daraus. Und am Pressetag fuhren die Prowler, war der Chrysler Prowler mit eigener Kraft in die Ausstellung rein. Da habe ich gedacht, scheiße, jetzt zählen die uns die Show da. Wir wären auch reingefahren. Jetzt in das Auto steht da. Ja, zum Glück hatten wir es so noch gemacht, dass wir unsere Versuchselektriker kriegten. Die haben dann ein Programm gehabt, frag mich nicht wie, dass mit Fernbedienung konntest du Blinker einschalten, du konntest Fernlicht einschalten, mal links, mal rechts blinken, die Bremsen gingen hinten an, Bremslicht ging, Licht brannte, so, und das konnte man mit Fernbedienung machen, und wir hatten Bildschirme drin, die zusammengesetzt waren, weil so große LED-Bildschirme gab es gar nicht, es waren zwei zusammengesetzt, auch vorne am Cockpit, das haben die alles zum Laufen gebracht. Ja. Und wir hatten, innen drin haben wir einen Videorekorder gehabt, wo der Fotograf die Entstehungsgeschichte vom Boxer gefilmt hatte. Und die konnte man bei Fernbedienung, konnte man den Videorekorder ablaufen lassen, war ein Non-Stop-Band. Und Harm konnte dann den einschalten und den Journalisten da ein bisschen was zeigen. Okay. So, und hinten, unter dem Nummernschild hinten, hat man eine Bremse drunter, eine Handbremse, dass man das Fahrzeug anbremsen konnte. Jetzt haben die in den USA aber keine 230 Volt, mussten wir auch noch wieder Adapter einbauen hier, dass wir auf die 110 Volt runterkamen, all solche Sachen. Ja.
Sehr gut. Jetzt müssen Sie leider los, vielleicht müssen wir uns nochmal treffen. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit bei allen Autos, die Sie so gefahren haben auf Strecken, auf denen Sie gefahren sind, wenn Sie nochmal 50 Liter Sprit hätten, bevor das Rohöl ausgeht, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie das?
Ja, ich würde eigentlich einen Boxer oder einen Elfer nehmen, weil ich habe als letztes einen Cayenne gefahren, super Auto, war ich auch tief in der Entwicklung drin, super Auto, aber leider durften ja nie einen Diesel bauen und nur über Wiedekings Leiche wäre ein Diesel reingekommen. So, und auch ein super Auto, ganz toll, aber aufgrund von körperlichen Gebrechen und so, also eigentlich nur ein Elfer und ärgere mich. Ich bin immer noch am Suchen und ich ärgere mich, dass ich den letzten Dienstwagen nicht gekauft habe.
Ja. Welches war der letzte Dienstwagen?
Ja, 996? War ein Elfer, ja.
906, ne? Oder 997?
996,
ja. Ja, okay. Ja. Und auf welcher Strecke?
Ja, möglichst im Gebirge. Also Großglockner rauf und runter.
Perfekt.
Das war Otto Geffert und wie es dann immer so ist, irgendwie läuft einem immer die Zeit davon, wenn es im Anschluss noch eine Verpflichtung beim Gast gibt und ich mich noch dazwischen reindrängeln musste. Und ich werde das Bild übrigens nicht los, wie Wendelin Wiedeking im Baumarkt Spanplatten zusägen lässt, um sich im Keller was zu basteln. So, nächste Woche hören wir uns wieder und in der Zwischenzeit könnt ihr vielleicht mal auf meinen YouTube-Kanal schauen. Da gratuliere ich zusammen mit Rainer Braun, Poldi von Bayern, zu seinem 80. Geburtstag. Das Video ist etwas über eine Stunde lang geworden. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Donnerstag.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.